Bewegtbild-Banausen. Filme, Kino und Serien, bis ihr kotzt.
Tag auch.
Die Bewegtbild-Banausen.
Die Bewegtbild-Banausen, ja. Und falls ihr in unserem Geburtstagmonat oder bei unserer Geburtstagfolge so ein paar Bewegtbild-Banausen-Buddies vermisst habt, mit denen sind wir nicht im Streit, sondern der eine, den wir jetzt heute da haben, der hat zum Beispiel ein altes Fischbrötchen gegessen oder sowas. Also der wollte eigentlich und hat sich die Filme sogar reingezogen, aber dann ist irgendwie was zusammen, ist irgendwas passiert, dass er nicht erschienen ist. Und deswegen haben wir gedacht, okay, holen wir nach die Feierreihe und holen die Kandidaten, die bei unserer Geburtstagsfolge nicht da waren, einfach mal so ran.
Ja.
Und wen haben wir denn heute?
Na, den Hoffi.
Mhm. Ja, moin. Wie hast du mich letztes genannt, Gess? Den Hitler der deutschen Filmpodcast-Landschaft? Irgendwie sowas?
Könnte sein, ja.
Ja.
Gefällt dir das?
Ja, du, passt schon, ne? Also ich meine, solange du nicht meine wahren Hobbys ausplauderst, also Robben kloppen und Babys, Küken schreddern und so, passt
ja,
das schon.
Ich fand euren Vorschlag Kindstod in der letzten Episode auf jeden Fall auch nice für die nächste
Jahr hier. Hermann gesagt, ja.
Das war schon, da habe ich sehr gut gelacht, ja.
Als Thema oder in Film oder
was? Ja, weil die hatten die Kategorie Hass und die ist halt auch wirklich in der Hinsicht auch ausgeartet und alle haben irgendwelche Nazi-Filme mitgebracht und so.
Ach so.
Das war also, schlimm, ja.
Die dachten so von dem anderen, dass er vielleicht so irgendwelche Filme mitbringt, die halt lustig sind, weißt du, die man aber irgendwie hassen kann. Und dann kamen sie alle mit politischen Parabeln.
Okay.
Und da hat Hermann war das, genau. Hermann hat dann, glaube ich, am Ende für die nächste Folge vorgeschlagen, einfach mal irgendwie das Ganze noch zu toppen. Thema Kindstod oder sowas, fand ich schon ganz geil.
Okay.
Ja.
Ja, na, ich habe nachgedacht, wer größere Hasstiraden so geschichtlich eigentlich gemacht hat und dann ist mir eine Weile gar nichts eingefallen und dann war ich bei 45 und dann dachte ich so, okay, ja, das haut hin. Hoffi ist einfach der Hitler, der Filmpodcast.
Ja, weiß ich nicht, sehe ich mich ehrlich gesagt nicht so, aber...
Nicht politisch, aber vielleicht vom Temperament und vom Auftreten, drücken wir es mal so aus.
Naja, wenn ich so die Massen bewegen könnte, dann wäre einiges anders in Deutschland, das kann ich dir sagen.
Okay. Zumindest bewegt ihr ja euer Publikum, so ist ja nicht. Ihr seid ja fast
genau so alt wie wir. Ja, das stimmt.
Guck mal, Hoffi, jetzt hat Gäste ja fast schon Charisma unterstellt.
Das ja.
Ist doch nett.
Das ist, ja, passiert, es ist selten genug, das stimmt wohl.
Fast schon Charisma unterstellt, finde ich auch schön.
Ja, geht in Richtung Kompliment.
Es geht in Richtung Kompliment. Das ist, glaube ich, besser wird's nicht. Also, das ist schon das Maximum, was wir kriegen können.
Ja.
Ja, okay.
Es geht in Richtung Kompliment, gefällt mir auch gut. Ja, wie ist der Gang? Was gibt's Neues?
Du, gar nicht allzu viel, ehrlich gesagt. Halt der übliche Wahnsinn. Filme gucken, Scheiße labern.
So muss es sein, ja.
Wie bei uns also.
Ja. Filme gucken, Scheiße labern, das sind unsere liebsten Hobbys.
Ja, allerdings, ja.
Da kann ich direkt das Stichwort aufgreifen, denn ich habe zwei Filme geguckt, die wir hier schon besprochen haben. Und kann ja mal nachreichen, die sind aus der jüngeren Filmgeschichte. Den einen hatten die Jungs sogar bei Ja, hier Filme, weiß ich, als Hauptfilm. Und den hat Classic Dave bei uns mitgebracht. Ich habe mir die Aretha Franklin Biopic Respect angeguckt.
Ah,
Und den hatte Classic Dave hier in Episode 150 besprochen, hat ihm 7,5 gegeben.
Mhm.
Und wie ich finde, also trifft eigentlich auf beide Filme zu, die machen eigentlich eine Menge richtig, aber zecken irgendwie trotzdem nicht unterm Strich, weil so richtig will der Funke da nicht überspringen. Auch wenn es technisch gesehen und natürlich super gespielt ist, aber unterm Strich ist es dann doch nur ein generisches Musiker-Biopic, wo ich schon andere wesentlich bessere gesehen habe. Insofern gehe ich da nicht mehr mit den 7,5, sondern gebe ihm halt eine 6.
Mhm, ja.
Für Respect. Und dann als zweites habe ich einen Film gesehen, den du in Episode 197 vorgestellt hast, lieber Lee. Und auch hier haben wir eine Punktevergabe von 7,5 von dir.
Oh je.
Klingt so, als wäre da gar nicht.
Ja, ich glaube auch, ey, jetzt wird's hässlich.
Also, ich gehöre nicht zu den Leuten, die diesen Regisseur bashen, weil das gehört ja auch mittlerweile zum guten Ton, bestimmte Regisseure einfach über die herzuziehen. Und das ist Michael Bay. Und ich habe ja tatsächlich ein paar Michael Bay-Filme, die ich sehr, sehr mag. Und habe Ambulance gesehen. Und ehrlich gesagt, bei Ambulance so diese Kritik, dass er jetzt Drohnen entdeckt hat für sich. Und ja, das ist wieder so, ich muss ja, dagegen habe ich ja gar nichts. Also so die Action, die da gezeigt wird und die Drohnenaufnahmen, ich finde es ja geil, mal einen Actionfilm zu sehen, der so aussieht, der so fett aussieht, weißt du, wie dieser Film. Also das hat mich gar nicht so gestört. Aber alter Falter, erst ist der viel zu lang, weil der geht ja auch irgendwie 2,5 Stunden oder so.
Mhm.
Und wenn alle Charaktere in diesem Film mal durchgehend die Schnauze gehalten hätten, dann wäre es auf jeden Fall ein besserer Film. Aber dass die in den krassesten Gefahrmomenten irgendwie so One-Liner bringen und so komische Cringe-Sprüche, die noch nicht mal lustig sind, also da kommt halt irgendwie so eine Helikopterpolizist-Pilotin dazu. Und der Cop, der neben mir sitzt, sagt irgendwas über Handschellen und sie so, ah, richtige Handschellen. Also nicht diese plüschigen mit dem ausgestatteten, keine Ahnung, mit dem ausgestatteten Stoff, dass die Handgelenke nicht wehtun und so. Und ich denke nur so, Alter, die sind hier gerade bei einer Verfolgung von Bankräubern, die irgendwelche Leute getötet haben. So, was ist, warum macht man denn da so eine Sprüche und so? Das ist einfach total behindert.
Das zeigt natürlich, wie routiniert die sind.
Ja, genau.
Und da, man darf ja auch nie den Humor verlieren, Gis.
Das wird so sein, ja. Also da ist Asa Gonzalez ist tatsächlich positiv hervorgehoben. Mal abgesehen davon, dass man nicht unbedingt eine Krankenpflegerin in so einem Krankenwagen jetzt ausgerechnet mit so einem Model besetzen muss. Also es hätte auch irgendwie Meryl Streep oder so spielen können. Stattdessen muss Asa Gonzalez sein, so eine 20-jährige, so ein Instagram-Model. Aber die war zumindest ernst bei der Sache. Also die hat nicht diese One-Liner gedroppt und hat irgendwelche Witze gemacht auf irgendwelchen lebensbedrohlichen Gefahren, sondern die stach da positiv hervor. Aber diese One-Liner gehen mir richtig auf den Sack. Also die Action und so, alles fein. So die High-Szenen und so, das war eigentlich ganz cool. Aber insgesamt bin ich dann bei einer 5,5, weil der Film mir dann doch sehr, sehr auf den Sack ging. Was die Inszenierung angeht.
Okay, und Hoffi ist der Hitler. Ist klar. 5,5, Alter, das ist also bitter.
5,5, ja.
Ja, okay.
Also auch nur leider durchschnittlich wegen den Nervfaktoren, ja. Wenn du alle 5 Minuten halt einen Eye-Roll machst, dann
naja, klar.
Kann ja nicht irgendwie bei einer neuen landen.
Gutes Zeichen.
Ne? Macht keinen Spaß dann.
Das ist kein gutes Zeichen. Mhm. Ja, und mit diesen beiden Punktevergaben habe ich mich jetzt auch in die Tabelle eingetragen und eingereiht. Und haben unseren Vorlauf genutzt und mal zwischendurch ein paar Filme geguckt, die wir hier schon hatten. Mhm. Aber den hast du nicht gesehen, oder, Hoffi?
Nee, Ambulance kenne ich nicht. Bei Respect bin ich voll und ganz bei dir. Ja. Der hat von mir auch 6 bekommen. So. Das ist, ja, ist halt solide, aber jetzt nicht herausragend gut. Ne? Einfach, weil man halt schon viel Besseres gesehen hat mit Walk the Line und Ray und solchen Geschichten. Ne?
Die beiden aber, sind zum Beispiel bessere Kandidaten. Ja.
Ja, aber schlecht ist halt auch nicht. Also eben. Ist halt solide und ich meine, ich mag die Musik von Aretha Franklin und ich weiß gar nicht mehr, wer hat denn nochmal die Hauptrolle gespielt?
Das war, wie heißt sie denn nochmal hier?
Das war nicht Jennifer Hudson, oder?
Doch, das war Jennifer Hudson.
Ja, eben. Ach so, doch, okay. Ja, siehste, und wie die Songs performt hat, so, das war auch schon wirklich cool. Also gerade dann irgendwie so diese Gospel-Nummern in der Kirche und so. Das ist schon irgendwie geil, aber also dafür, dass der Film irgendwie 2,5 Stunden oder sogar noch länger geht, ist das halt, ja, solide. Aber das ist es. Ja.
Ja, das stimmt. Die hat es auch gut rübergebracht und stimmlich, ja, klar, da gibt es nichts zu kritisieren, ist ja auch, wie Lee meinte gerade so, wirklich die absolute Low-Hanging-Fruit, die damit zu besetzen als Aretha.
Ja, auf jeden Fall.
Aber findet ihr das nicht auch auffällig, dass gerade so, was die letzten Jahre angeht, so Musiker-Biopics fast immer durchschnittlich sind? Also, weil, guck mal, jetzt auch das Letzte, was du dann positiv erwähnst, ist Walk the Line oder Ray. Und ich meine, wie alt sind die schon jetzt? Im Vergleich.
Ja, wir haben immer wieder Billie Holiday-Film war ja auch lahm, den wir im Rahmen der Oscar-Verleihung
alles haben. Und ich jetzt auch, was ich über das Whitney Houston-Ding gehört habe, geht auch nur immer in Richtung Durchschnitt, wenn überhaupt. Und die ganzen letzten Dinge, also wenn du auch Bohemian Rhapsody oder Rocketman und so, das war alles irgendwie...
Ja, die sind schon noch eine Nummer besser als Respect, wie ich finde. Ja.
Finde ich auch. Also, aber sind halt trotzdem steht und kein fällt halt auch immer so ein bisschen, es steht und fällt halt aber auch so ein bisschen immer damit, wie sehr du mit der Musik verbandelt bist, oder? Weil also zum Beispiel Bohemian Rhapsody als Film, ja, okay, ist der jetzt nicht herausragend geil. Im Kino war der für mich trotzdem ein Highlight in dem Jahr, einfach weil ich so eine Vorstellung besucht habe, wo dann auch so bei den Songs untertitelt war und wirklich so zum Karaoke mitsingen quasi. Und das war halt schon irgendwie cool, so wenn du da halt nur Fans sitzen
hast. Ja, also ich glaube, das kann zusätzlich was bringen, aber ich glaube nicht, dass das der ausschlaggebende Faktor ist. Weil ich habe mit der Musik von Johnny Cash nicht mehr zu tun als mit der Musik von Queen. Und trotzdem ist Walk the Line ein viel geilerer Film als Bohemian Rhapsody.
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube auch ein bisschen, dass es daran liegt, so, also die haben ja gewissermaßen so eine Formel gefunden, wie so generell ein Biopic eigentlich funktioniert.
Ja.
Und ich habe auch das Gefühl, in den letzten paar Jahren wird da immer weniger von abgewichen. Also es sind wirklich immer, du kannst die Stationen schon, also guckst den Wikipedia-Artikel an und du weißt genau, welche Stationen drin sind und welche nicht.
Ja.
Das ist halt schade, weil die Künstlerin an sich, also so Leute wie Aretha Franklin und so, die haben definitiv einen besseren Film verdient, weil sind schon Größen.
Ja, also gerade auch bei anderen Leuten, ne? Also ich finde halt auch immer, die Frage ist, wie lange machst du so einen Film, ne? Und bei manchen Persönlichkeiten, finde ich, die haben so, also das ist so ein großes Feld, was die irgendwie bedient haben, dass ich mir manchmal einfach einen Zweiteiler wünschen würde. Also gerade wenn die in zwei verschiedenen Kontexten irgendwie wichtig waren, ne? Also Aretha Franklin einmal eben als krasse Sängerin, aber einmal halt auch irgendwie als weibliche Stimme für diese ganze afroamerikanische Bewegung in den USA und so, ne? Und das wird alles so ein bisschen behandelt, aber nichts davon komplett ausdefiniert. Also, oder bei Ali war das auch so, dass er halt so seine Boxkarriere hast, dann sein Privatleben und dann halt irgendwie, was er politisch dann auch irgendwie alles gerissen hat. Mhm. Und das, dann kommen halt einfach einzelne Aspekte zu kurz.
Also, ja, das wirkt dann zu gehetzt oft, ne? Ja. Diese Musiker-Biopics, dass so bestimmte, wie du sagst, so bestimmte Stationen werden so Wikipedia-mäßig halt abgehakt und dann ab zur nächsten. Ja, ja, die haben manchmal Pacing-Probleme. Sogar in den 80ern gab's großartige Biopics, also hier so Great Balls of Fire und La Bamba und so. Mhm. Sogar das waren bessere Musiker-Biopics als jetzt 40 Jahre später, wo man denkt so, okay, ist noch generischer als das Zeug, was irgendwie vor 40 Jahren rausgekommen ist. Das ist schon, da stimmt irgendwas nicht.
Ja, wird sich halt immer weniger getraut, ne?
Ja,
das stimmt. Immer mehr Geld drin steckt, also.
Was ich ja richtig geil fand, war ja dieses, wie hieß der, I'm Still Here? Das Bob Dylan-Ding, wo halt Cate Blanchett und halt verschiedene Schauspieler halt so den Geist von ihm halt erfüllt haben.
Das ist
halt,
aber das ist ja ganz anders aufgezogen.
Ja, aber geil.
So weit vom Schema F entfernt und das macht es aber irgendwie geil, ja.
Das bleibt mir hängen, weil das ist ja eben wenigstens kreativ. Ob es einem gefällt oder nicht, ist wieder, steht auf einem anderen Blatt, aber.
Fand ich auch.
Es ist nicht generisch.
Nee, super interessanter Ansatz.
Ja. Okay, Jungs. So, Fahrplan für heute. Wir, haben gleich zwei Auftragsfilme, die wir gemeinsam besprechen.
Oh ja.
Und da haben wir gesagt, einen am Anfang, einen am Ende. Mhm. Und wie Hoffi weiß, und er ist großer Fan davon, weil er liebt Anarchie und Chaos und dass das in Anarchie und Chaos ausartet, wenn wir unsere Filme vorher raten, das war klar. Und da er immer alles brennen sehen will, ist das auf jeden Fall sein Ding. Dann lass uns jetzt mal für den ersten Film Freaks unsere Punkte gegenseitig raten.
Mhm. Kurz dazu, der Fairness halber, weil ich nicht weiß, wer anfängt. Ich habe deine Letterboxd-Bewertung gesehen
gestern. Okay, das wollte ich nicht fragen gerade.
Ja, habe ich. Nur für dich, Lee, das war 4 Sterne.
Das stimmt nicht.
Okay, schade, das hätte total gut zu meinem Tipp gepasst, den ich mir für dich aufgeschrieben
habe. Also, faire halbe meinerseits, falls du die gesehen hast, dann war das nicht ich, weil Freaks steht bei mir mit 5 Sternen bei Letterboxd. So viel kann ich euch verraten.
Okay.
Okay.
Da kannst du noch gerne nochmal nachschlagen, aber ich hab selber nochmal geguckt, dachte so, okay, muss ja nicht so
geblieben sein. Mag sein, dass ich einfach nicht bis 5 zählen kann, das würde mich jetzt nicht wundern. Gut, okay, dann sind es 5, alles klar.
Das Licht in deinem Penthouse hat vielleicht auf den Fernseher oder auf dem Monitor so geschienen, dass du da nur 4 Sterne erkennen konntest.
Ja, das kann natürlich sein.
Volle Punktzahl von mir gewesen.
Mhm, okay.
Jetzt müsst ihr raten, ob das immer noch so ist.
Puh.
Mhm. Soll ich anfangen?
Mach gerne.
Naja, dann sage ich, Guess ist bei 10. Und Hoffi, ich sag 8.
Mhm. Ja, gute Frage. Ist Guess weiterhin bei 10, ja? Ich gehe mal auf Nummer sicher und sage 9,5. Mhm. Und Lee würde ich einschätzen auf 7,5.
Mhm. Jetzt guess.
Ja, Lee, mit der 7,5, das klingt auf jeden Fall nicht schlecht, das würde ich auch sagen.
Okay.
Und ich glaube, der politisch korrekte Hoffi hat ein Problem mit dem Ende vom Film und hat ihn deswegen abgewertet, bin ich der Meinung. Trotzdem die Machart und so. Ich sag 6,5.
Oh wow, ist ja alles dabei jetzt.
Eben.
Gute Range hier.
Von das ist aber auch bei dem 10. Film, finde ich es auch wirklich schwierig. Also ich glaube, je nachdem, wie du den siehst.
Ja, ja.
Ne?
Ich würde sogar sagen, beide Filme. Also Sorry to Bother You ist auch bestimmt nicht für jedermann. Insofern, das wird auch interessant. Also es sind beides Filme, wo man nicht sagt, ja, pff, Scarface, weißt du, easy. Da wird keiner 3 Punkte geben.
Mhm.
Okay. Kommen wir zu einem Film, der auch vom Titel sehr gut zu unserem Podcast und zu dieser Konstellation passt. Und den Titel gab es auch schon ein paar Mal in der Filmgeschichte. Und das ist, glaube ich, der erste, den benutzt hat. 1932, Freaks, für unseren Kumpel Jens Mann. Das ist ein Auftragsfilm für den Monat Juli. Und damit steigen wir in die Auftragsfilmreihe für diesen Monat ein.
Genau das. Hey, 1932, ist also ein paar Jahre her. Ich wusste ja nicht, dass der auf Deutsch wieder mal so einen schönen Zusatz hat.
Wie hieß der nochmal? Missgestaltete?
Missgestaltete.
Ach ja, stimmt, ja. Mhm. Und die Missgestaltete 2023 ist...
Ja. Oh Gott. Halt Deutschland 1932, ne? Also ja. Wundert mich bei also wirklich gar nichts mehr, ehrlich gesagt.
Das stimmt, ja. So, was interessant ist, also für mich ein Rewatch, haben wir mitbekommen, ich habe den schon mal gelockt und für euch beide eine Erstsichtung. Mhm. Cool. Ja. Dann bin ich mal gespannt, wie der wirkt so als Erstsichtung, weil dazu muss man sagen, die Punktevergabe von mir, die ich da gegeben habe, ist rückwirkend gewesen, weil das ein Film, den ich in sehr, sehr jungen Jahren gesehen habe und der mich damals irgendwie, also zumindest auf jeden Fall hat er mich nicht mehr losgelassen. Das war auch so irgendwie nachts beim Rumschalten diesen Film gesehen und war irgendwie sehr fasziniert und sehr irgendwie verstört. Mehr als manche harte Splatter- und Gore-Horrorfilme, wo irgendwelche Gedärme rausgerissen waren, weil fand ich den ja schon irgendwie sehr spooky und wusste ja 1930, okay, da läuft nicht so viel mit CGI und Special-Effekten. Insofern war das irgendwie so, hat er sich so real angefühlt und das, der Film hat schon eine gewisse Atmosphäre. Ist ja der Lieblingsfilm von Guillermo del Toro. Und das, finde ich, merkt man auch in seinen Filmen. Also
das
so,
erklärt einiges.
Ich würde sagen, das wundert mich jetzt auch nicht unbedingt. Ich würde auch sagen, wenn man Der Elefantenmensch gesehen hat von Lynch, dann wird er ziemlich sicher Freaks auch gut finden. Mhm. Ja.
Also er wird schon auch zitiert. Es gibt eine ganze American Horror Story Staffel, die sich, die heißt Circus, glaube ich, die sich genau um diese Freak-Shows, wie sie damals genannt werden, drehen und der den auch richtig eins zu eins zitiert. Also. Und schon interessant, dass Freaks da einige Filme und Serien beeinflusst hat.
Ja. Auf jeden Fall, aber kann ich mir vorstellen, dass das damals ein ziemliches Brett war für Leute vom Studio, die Todd Browning hier freie Hand gelassen haben und dann kam der mit sowas an. Also irgendwie offensichtlich, dass das Probleme verursacht hat.
Eben, es ist halt schon wirklich noch eine andere Nummer als so ein, weißt du, so ein Bram Stoker-Stoff halt zu verfilmen, weißt du, oder Mary Shelleys Frankenstein halt. Das ist ja noch ein relativ generischer Horrorfilm, wenn du den jetzt siehst, so, weißt du. Und ist auch die Frage, also er wird ja mal als Horrorfilm gezählt, als Genre. Finde ich halt auch ganz interessant. Und das ist halt auch die Frage, wie weit man den wirklich als Horrorfilm bezeichnen kann, weil bis auf die letzten 10 Minuten ist es eigentlich keiner.
Total.
Das ist eigentlich ein Drama.
Ja, aber eben, ich glaube, das hat viel mit der Zeit zu tun, aus der er kommt und wie halt hier die Wahrnehmung war. Und deswegen finde ich den Film heute aus so einem Inklusionsblickwinkel halt super spannend.
Super, ja, voll spannend, habe ich auch gedacht. So, dass der heutzutage wahrscheinlich komplett anders aufgefasst wird als 1932. Ja,
Der anderen Seite wurden Leute besetzt, die auch wirklich das repräsentiert haben, was sie waren. Ohne jetzt Leute zu präparieren und so, weißt du?
Also, deswegen meine ich ja.
Ich glaube auch, dass Todd Browning hier eine Intention hatte, die vom Publikum massiv missverstanden worden sein muss zu der Zeit.
Glaube ich auch.
Definitiv. Der musste auch mit einer Menge Hassbriefen jeden Tag leben, die da reingeflattert sind von Leuten, die ihm den Tod an den Hals gewünscht haben.
Ja, auch, dass dann hier große Namen abgelehnt haben, da mitzuspielen, weil die halt gesagt haben, mit sowas will ich mich überhaupt nicht assoziieren in irgendeiner Form.
Mhm. Ja.
Das lässt ja auch tief blicken. Also ja, die öffentliche Wahrnehmung war natürlich eine ganz andere und deswegen ja schon sehr spannend, wie der heute funktioniert.
Definitiv. Wollen wir den Leuten, die noch nie was von Freaks gehört haben, mal erzählen, worum es hier geht? Mhm. Will einer von euch?
Hoffi, hast du Bock?
Gut, habe ich mir jetzt keine Notiz zu gemacht, aber ich glaube, das kriege ich irgendwie hin. Also es geht im Wesentlichen darum, wir befinden uns in einem Zirkus, ich glaube sogar zeitaktuell, also dann auch wahrscheinlich im Jahr 1932. Und dieser Zirkus hat da sind viele Menschen täglich tätig, die in irgendeiner Form eine körperliche Beeinträchtigung haben. Die ist mal stärker, mal weniger stark ausgeprägt. Und im Grunde geht es jetzt darum, dass ein kleinwüchsiger Mensch namens Hans eigentlich mit einer ebenfalls kleinwüchsigen Zirkusartistin namens Frieda verlobt ist, sich aber doch irgendwie zu einer ja großgewachsenen oder normal gewachsenen Frau irgendwie hingezogen wird. Ihr Name war Venus, ne?
Venus, ja.
Ja, ja, genau. Und das Ding ist jetzt halt, dass dieser Hans recht wohlhabend ist.
War Venus nicht die, die ihn unterstützt hat? Cleopatra war doch die.
Ja, oder das habe ich mich gerade auch überlegt.
Könnte sein, ja.
Ich glaube, ganz recht. Cleopatra ist die, um die es geht.
Mhm. Ja, okay, gut, dann heißt sie halt so. Das Ding ist jetzt eben, dass dieser Hans recht wohlhabend ist und sie ihn quasi so ein bisschen betört, ne, irgendwie Komplimente macht und sowieso und ihm irgendwie zu verstehen gibt, so okay, sie ist interessiert an ihm, aber eigentlich macht sie das halt alles nur für die Kohle und hat sich auch mit einem anderen Typen aus diesem Zirkus irgendwie zusammengetan, die wollen den ausnehmen und ja, im Grunde wissen das halt auch alle und alle oder viele Leute sagen diesem Hans das auch, aber er will halt nicht wahrhaben, dass er eben ja nur so eine Kuh ist, die gemolken werden soll und halt im Grunde auch, naja, hinter seinem Rücken viel über ihn gelästert und gelacht wird.
Ja.
Das ist so erstmal die Prämisse.
Mhm. Gar nicht mal so sehr hinterm Rücken, aber ja.
Naja gut, aber immerhin so, dass er das nicht aktiv mitbekommt oder zumindest wahrhaben will, ne?
Das stimmt. Ja, genau, er will es nicht wahrhaben. Er ist schon so ein kleiner Schönmaler. Also so andere, das ist jetzt nicht besonders subtil, wie sie diese Golddigger.
Ja, nee, also, das stimmt schon, ja.
Mit ihrem Sidekick da, das weiß nicht, das sieht doch ein Blinder, dass da mehr geht.
Mhm. Ja, aber er ist schwer verliebt.
Ja, er ist schwer verliebt.
Ja. Ja. Ich weiß, also mich würde als erstes echt mal Guess interessieren. Also wenn du sagst, du hast ihn früher geguckt und das schon lange her, wie alt warst du da ungefähr?
Ich war 13 oder so, 13 oder 14 oder so.
Okay.
Und irgendwie war auch, in meiner Klasse war das auch ein Thema, dass ein Kumpel von mir hatte den damals auch gesehen und fand ihn super spooky und super verstörend. Mhm. Und der meinte auch so, ja, der Film, also er konnte irgendwie nicht einschlafen danach so. Und der guckt auch krasse Horrorfilme. Der hat auch damals Alien und diese Tanz der Teufel und diese ganzen Filme gesehen, weißt du. Und das, aber der hier war irgendwie, der hat so eine Atmosphäre gehabt, so unterschwellig. Die ist schon irgendwie, bleibt dir hängen. Und
aber kannst du genau rekapitulieren, was du daran unheimlich fandest?
Naja, das sind ja schon so, also diese Figuren aus dem Film, die ja, also die werden ja menschlich dargestellt, so, weißt du, von wegen, dass die ja auch ihre Gefühle haben und so. Aber trotzdem kannst du mir nicht erzählen, bei dieser Anfangsszene, wo dieser Typ durch den Wald läuft und da steht diese Frau mit diesen seltsam aussehenden Menschen und dann läuft im Kreis zum Beispiel einer, der keine Arme und Beine mehr hat und sich so wie eine Raupe fortbewegt und so, dass du da im Wald sagen würdest, ja gut, okay, so any given Sunday, weißt du, ich laufe jetzt mal weiter. Ist halt ein normaler Spaziergang, sondern du würdest definitiv da umdrehen oder würdest sagen, Alter, okay, was geht hier ab und würdest dich mal kurz erschrecken und so. Und das so ist halt auch, wenn du den Film siehst, du kannst dich da voll reinversetzen, dass die Leute da erstmal auf Abstand reagieren bei den Menschen, die hier gezeigt werden. Und
als Kind hast du das so wahrgenommen oder als Teenager kind, hast du das so
ja,
wahrgenommen?
Als Kind, Teenager, so in dem Dreh. Ich war schon noch sehr jung.
Aber das hat ja eben sehr viel damit zu tun, inwiefern du überhaupt mit anders aussehenden Leuten konfrontiert wirst.
Klar.
Schon von klein auf. Und das ist, glaube ich, eben das Spannende daran, dass man das heute eben sehr anders wahrnimmt, weil man da eben sehr viel offener ist.
Eben, ja.
Und das Teil der Gesellschaft ist. Und das damals halt eher so bestmöglich ignoriert wurde.
Ja, ja, eben.
Mhm. Ja, bestenfalls, ne? Oder halt aktiv dagegen vorgegangen.
Ja, also, klar. Oder so natürlich, ja.
Ja.
Und ich finde es halt interessant, dass dieser Film ja eben auch zeigt, dass es halt ganz normale Menschen mit ganz normalen Problemen sind, weißt du? Und die Kinder zum Beispiel in dem Wald gerade nur spielen, so, weißt du? Und sich unter ihren Spaß haben, so wie andere normale Kinder. Aber gegen Ende wird das Ganze wiederum ein bisschen gedreht. Also ich weiß nicht, inwiefern wir spoilern wollen, aber da ist halt so der Punkt, wo ich sage, hier wird halt der Ruf oder so ein bisschen so das Image gefestigt, was die Leute vielleicht sowieso damals hatten. Und das ist halt die Frage, ob das gewollt war.
Weiß ja, also kurz dazu, ich brauche auf jeden Fall einen Spoiler-Part, weil also Guess, du liegst mit deiner Einschätzung, die ich den Film finde, wahrscheinlich gar nicht so falsch, ehrlich gesagt.
Naja. Oh boy. Ich sehe meine Fälle echt hart davon schwimmen, ey. Das ist übel.
Ja gut, also über Punkte brauchen wir noch nicht reden, aber ich habe wirklich ein Problem mit dem Ende, weil das für mich nicht mit dem zusammenpasst. Also ich kriege es in meinem Kopf nicht zusammen, weil das komplett gegen die Intention spricht, die ich eigentlich in dem Film gesehen habe, bis zu den letzten 5 Minuten.
Ich bin ein bisschen zwiegespalten, weil wenn du den Film jetzt wirklich ins Horrorgenre eingliedern willst, oder weißt du, wenn das jetzt einer von denen ist, dann macht es natürlich voll Sinn. Weißt du, du kannst ja auch Kinder nicht verurteilen, weil die jetzt auf einmal die Bösen sind in einem Horrorfilm so. Deswegen sind ja nicht alle Kinder scheiße. Sondern das ist ja eben dieser Horroraspekt in dem Film, dass eben doch nicht alles so gut ist, wie es ist. Aber gut.
Naja, aber ich glaube, dass hier Horror draufsteht, aufgrund dessen, was wir davor besprochen haben. Dass die Wahrnehmung anders aussehender Menschen für die Leute so erschreckend war, weil da halt sonst aktiv weggeguckt wurde und jetzt werden hier solche Personen ins Zentrum der Geschichte gerückt. Das heißt, du guckst dir die ganze Zeit an und siehst, wie die es hier genannt haben, Kreaturen, die du sonst halt nicht siehst. Und ich glaube, dass darüber der Horror entstehen sollte. Weißt du, also dass das halt schon das Schlimme ist, das Schreckliche, was du hier zu sehen bekommst, dass du überhaupt solche Kreaturen siehst.
Aber wäre das Ende nicht so inszeniert worden, wie es ist, dann wäre das ja auch, also dann wäre deine Erklärung okay. Aber das Ende macht ja das Ganze legitim, dass da Horror drüber steht, finde ich.
Ja, ja. Weißt du? Also ich glaube, durch die Zeit ist das ja sowieso legitim. Also ist ja die Frage, wie du das halt aus dem heutigen Blickwinkel alles siehst. Aber ich finde das Ende gar nicht so, also das dreht für mich nicht viel auf den Kopf. Also ich verstehe, warum Hoffi damit ein Problem hat, glaube ich. Aber wir können da gerne einen Spoiler-Part zu machen.
Okay. Erzählen wir erstmal so weit, wie es geht, halt ohne Spoiler, würde ich sagen. Falls wir da noch was haben. Aber ich meine, ihr sagt es. Also es gab damals auch Probleme während dieses Drehs, diesen Film zu inszenieren. Und Louis B. Mayer, einer der größten Produzenten damals, meinte so, Alter, was suchen diese Leute hier in der Kantine und so hin und her? Und was für einen Film drehst du hier? Was sind das für Gestalten? Und die haben draußen, außerhalb dieser Kantine des Filmstudios, haben die ihr eigenes Zelt gekriegt, weil die Leute nicht mit denen essen wollten. Und weil die nicht in einem Raum mit denen sitzen wollten. Und
wurden halt echt rausgeschickt.
Also die wurden rausgeschickt, Und hier die Hauptdarstellerin, die Cleopatra gespielt hat, die meinte ja auch so, dass diese Menschen ihr so leid taten, dass es ihr halt schwer fiel, am Anfang ohne Tränen oder ohne Heulausbruch jetzt überhaupt mit denen irgendwie zu interagieren. Das musste sie erst lernen.
Aber das, finde ich, ist schon ein spannender Punkt, weil ich finde, die werden innerhalb des Films nicht als bemitleidenswerte Figuren gezeigt, so, sondern ich finde das sogar sehr empowernd, was da stattfindet, ehrlich gesagt. Ja. Also einfach, weil sowieso überhaupt erstmal zu der Zeit Menschen ins Zentrum einer Geschichte gerückt werden, die halt in der Zeit, in der Gesellschaft weder eine Stimme noch eine Bühne noch sonst irgendwas hatten, wo die halt mal zu Wort kommen konnten, ohne ausgelacht oder sonst irgendwie verachtet zu werden. Ja. Und dann schafft es der Film auch meiner Meinung nach richtig gut, erstmal diese Menschen abzubilden, aber dann halt auch aufzuzeigen, was die teilweise für richtig krasse Skills hatten. Also weißt du, den ganzen Film, Alter, über der Typ auf Händen durch die Gegend laufen, keine Chance. So.
Ja, das finde ich noch vergleichsweise harmlos mit dem Typ.
Die Kippe rollt, kommst du jetzt.
Ja. Digga!
Wahnsinn.
Alter, ich habe mir das ein paar Mal reingezogen. Ich bin nicht klargekommen. Ne? Hey, also
das war sogar gekürzt. Also
ich weiß, ja, der hat die Kippe noch selber. Also für die es nicht gesehen haben, da ist jemand, der wirklich nur aus einem Rumpf besteht. Der hat keine Arme, keine Beine, also keine Extremitäten mehr. Und der rollt sich selber eine Zigarette und zündet die mit einem Streichholz an und alles mit dem Mund.
Das ist geisteskrank. Also wirklich, wo man echt denkt, ey, wirklich höchsten Respekt.
Wirklich, ich war mal auf dem Festival, da hat vor mir eine einhändig einen Joint gerollt und ich war sofort schockverliebt, weil ich auch dachte, Alter, was sind das bitte für Skills?
Die ist jetzt ein Null geworden.
Ey, kann einpacken, Alter. Der hat mal kurz mit dem Mund eine Kippe gerollt und mit dem Streichholz angezündet, Alter. Ja. What the fuck?
Ja, das war
völlig wahnsinnig. Also halt auch super beeindruckend, weil ganz ehrlich, also ich meine, ist natürlich super schwer, sich in diese Situation irgendwie reinzuversetzen, aber ganz ehrlich, ich glaube, ich würde aufgeben. Ja, also ich glaube, die Kraft hätte ich nicht. So, ich glaube wirklich, da würde ich sagen, bitte gib mir einen Gnadenschuss einfach. Ja. Also, und dann dir halt sowas irgendwie anzueignen, finde ich einfach richtig krass. Und ich finde halt auch, dass der Film ganz gut abbildet, was für Probleme es halt auch für solche Leute gibt. Ne? Also so Stichwort Barrierefreiheit einfach so. Da ist nicht viel mit Rampen oder so, sondern da musst du halt die Treppe hochgehen. Ne? Ja. Und oder halt auch so solche Sachen, wo du halt nie drüber nachdenkst. So, ja, okay, siamesische Zwillinge, so die wollen verschiedene Männer heiraten. Was machst du dann? Also, ne, und das fand ich ehrlich gesagt richtig, richtig gut gelungen. So. Und es geht dann ja halt auch irgendwie um Zusammenhalt innerhalb von so einer Gemeinschaft und so, ne? Und das fand ich alles mega gut umgesetzt, muss ich sagen.
Ja.
Also das fand ich schon echt stark.
Und ich finde ja auch bezeichnend, sehr bezeichnend für den Stand, den solche Leute damals hatten, ist ja, wenn du dir mal anguckst, was die außerhalb von diesem Film sonst so gemacht haben. Weil viele von denen hatten ja tatsächlich eine reale Karriere als Freaks in so einer Sideshow im Zirkus.
Ja.
Also wurden quasi echt gecastet. Also ja, und haben dann natürlich schon auch basierend auf dem Film selber so ein bisschen eine Karriere gemacht, aber halt, also es ist ja nicht so, als hätte einer von denen jemals eine normal gelesene Rolle gespielt.
Ja.
Das ja, gut, richtig. Zu der Zeit halt auch wie, ne?
Ja, also, eben. Das meine ja. ich halt. Und das finde ich schon krass. Also deswegen super spannend, dass der Leute, die so geächtet werden von der Gesellschaft, dermaßen ins Zentrum rückt und die dann eben so menschlich gezeigt werden. Und ich habe dann ja noch gelesen, dass ziemlich viel weggeschnitten wurde. Also der war ja irgendwie 90 Minuten lang.
Ich wollte sagen, da fehlt eine halbe Stunde.
Ja, und da ist anscheinend sehr viel noch von Szenen dabei gewesen, wo die eben die menschliche Seite da ausgebaut wird und dann eher die der Rest der Gesellschaft eher als die Bösen gezeigt werden.
Das wurde abgelehnt von einer bei ja, Testpublikum.
Ja, haben die dann rausgeschnitten.
Da wurde gebot, ja.
Ja. Mhm. Und deswegen finde ich so krass, wie hart der seiner Zeit voraus war mit dem Ding.
Ja, voll.
Ja, weil, also gerade so dieser Typ, den du meintest, der zum Beispiel auf den Arm läuft, das ist ja eigentlich ein total schnittiger Typ. Der wäre ja wahrscheinlich mit Beinen, wäre das ein Hollywood-Star gewesen damals, weißt du? Wenn du den irgendwie auf so einen Nachrichtenstuhl gesetzt hättest und man würde nicht sehen, dass der keine Beine hat, könnte der irgendwie locker die Nachrichten aufsagen. Der war super eloquent und so gewesen. Mhm. Das sind schon alles Momente, also, das sind schon alles Sympathiefiguren.
Mhm.
Ist übrigens super interessant, was du meintest, so dass du das halt nicht aushalten würdest und dass du sagen würdest, Alter, okay, gib mir hier den Gnadenschuss. Ich habe mir mal wirklich diese ganzen Charaktere mal angeguckt und die sind tatsächlich, also die meisten von denen sind richtig alt geworden. Die sind also auch die Kleinwüchsigen und die halt so, der Typ halt, wo es halt nur den Rumpf gab und so, die sind halt alle irgendwie 60, 70, 80 geworden. Also haben so ein ganz normales menschliches Alter erreicht. Also weil du bildest dir irgendwie ein, dass die alle mit 30 dann wahrscheinlich sterben wegen den biologischen Makeln, aber ist nicht so. War ich auch ein bisschen überrascht.
Ja, krass.
Ja, und da gab es ja auch eine bärtige Lady, die hat wohl am meisten für Stress gesorgt, weil die hat den Film von vornherein abgelehnt, hat sich auch irgendwie gegen den Regisseur gestellt. Er meinte so, ja, lass alles so natürlich wie möglich und die hat sich dann irgendwie die Haare gefärbt und den Bart irgendwie gemacht und alles so sauber, kam sauber an. Und da gab es wohl auch, das ging wohl auch vor Gericht, weil die gegen diesen Film vorgehen wollte damals, also die stand da nicht mehr hinter. So wie einige der Darsteller, wahrscheinlich auch wegen der Inszenierung am Ende, könnte man meinen, weil also ein paar von denen, die wenigsten waren positiv gestimmt nach dem Film, wie sie inszeniert worden sind.
Hm. Ja gut, wenn er halt der wesentliche Teil, wo halt ganz klar definiert wird, wer jetzt hier eigentlich der oder die Antagonistin ist, halt rausgeschnitten wird vom Studio und du halt eigentlich für was anderes unterschrieben hast.
Ich glaube, das ist eher das Problem als das Ende. Glaube ich schon auch, weil also die wussten ja auch, sie also werden ein Drehbuch bekommen haben, die müssen gewusst haben, was da für ein Ende erzählt wird.
Gut, aber so ein Drehbuch wird auch gerne mal umgeschrieben im Prozess, oder? Also ich weiß nicht, ob das damals schon so war, aber...
Ja, selbst wenn, haben sie das Ende ja trotzdem auch gedreht. Also, aber gut, könnte sein, dass das natürlich während der Produktion sich alles stark verändert hat, aber ich glaube schon, dass halt das eher mit den Kürzungen zu tun hat. Kann ich mir zumindest vorstellen, weil halt, wie Hoffi meint, ne, die Figurenzeichnung, die kannst du natürlich im Schnitt nochmal komplett umstellen. Und also auch wenn wir das jetzt hier so wahrgenommen haben, dass die eigentlich die Guten sind und da eine sehr menschliche Komponente auch stattfindet, ist wohl ein Großteil davon rausgefallen. Und wenn dann halt ein Großteil des Publikums das anders aufgefasst hat, ist natürlich ätzend. Kann ich schon verstehen.
Ja. Ja, ja, aber wie gesagt, bei dem Ende wundert es mich halt auch nicht, dass der Film damals als Horrorfilm aufgefasst worden ist. Also, das ist, ich meine, klar, so vorher muss das für die Leute schon massiv ungewohnt gewesen sein und wahrscheinlich auch unangenehm gewesen sein, das zu sehen, ne? Aber ich glaube, das Ende ist halt wirklich das, was es eigentlich zum Horrorfilm aus damaliger Sicht macht und das würde ich heute also so nicht mehr unterschreiben, ehrlich gesagt.
Tja, okay. Dann würde ich sagen, reden wir nicht länger um den heißen Brei, oder?
Ja.
Mhm. Dann machen wir unsere Spoiler-Triangel an, setzen die in Kapitel und alle, die Freaks noch nicht gesehen haben, wir werden jetzt ab jetzt spoilern, werden ein bisschen aufs Ende eingehen, was Hoffi erwähnt hat. Also bitte vorspulen.
Jo. Ja, also ich bin der Meinung, durch diesen Umschnitt am Ende, ne, also ich glaube, wenn du es jetzt einfach nur gezeigt hättest, wie diese, ne, in Anführungsstrichen Freaks halt, jetzt mit Waffen und Messern und was weiß ich nicht alles, sich langsam aber sicher dieser, ja, dieser geldgeilen Frau da nähern, ne? Mhm. Okay, das ist bedrohlich, aber ich könnte mir vorstellen, dass wenn du nur angedeutet hast, hättest so, okay, die töten sie jetzt, das heißt ja im Grunde, ja, also fast noch, in Anführungsstrichen immer, ne, gerecht ist, so, weil sie ist die Antagonistin, sie wollte da vorher jemanden vergiften und am Ende kriegt sie irgendwie ihre gerechte Strafe, so. Aber dann gibt's doch diesen Umschnitt darauf, dass, ja, auf diese Frau, die jetzt halt auch eine Attraktion ist in Form eines Freaks, ne, und durch diesen Umschnitt ist ja völlig klar, dass die Leute 1932 also gedacht haben müssen, oh mein Gott, diese ekligen Behinderten haben diese Frau entstellt. Und das weiß ich nicht, ob das der Film wollte. Das glaube ich ehrlich gesagt nicht.
Also, ob deine Theorie oder die Tötentheorie, ist auf jeden Fall beides nicht förderlich für den Ruf. Weil als ich diesen Film damals, die Inszenierung des Endes und des Finales, wo es dann bedrohlich wird, wo die dann plötzlich umschwenken und die sind halt, was du vorher dachtest, so, ja, sind ja doch ganz normale Menschen und die haben ja ganz normale Probleme und die sind ja alle total cool und total freundlich und nett. Da schlägt ja total um und das Ende ist ja wirklich krass bedrohlich inszeniert für die damalige Zeit. Und ich kann mir vorstellen, dass als ich mit 13, 14 gesehen habe, alter Falter, okay, doch nicht nett und doch nicht freundlich und doch irgendwie lieber Abstand nehmen, so, weißt du, wenn du einen Typen über den Boden rumsiehst. Und das ist halt so, also die Wirkung, die hinterlässt, was einen Horrorfilm angeht, das macht er richtig. Aber wenn es jetzt wirklich das Drama angeht und von wegen die Sozialkritik, dann schmeißt er da wieder alles mit dem Arsch um.
Finde ich nicht wirklich.
Kennst du nicht?
Nee. Für mich funktioniert es auch, wenn du das als Empowerment siehst, was da am Ende passiert. Weißt du, wenn Cleopatra jetzt den Rest der Gesellschaft symbolisiert hier als Figur, dann kommt die ja echt lange damit durch, dass die mit dem macht, was sie will. Und dann hast du hier am Ende den Moment, wo die zurecht, wo die ihre Rechnung bekommen. So, weißt du, die wird dafür zur Rechenschaft gezogen, was sie die ganze Zeit davor gemacht hat. Und da würde für mich sowohl umbringen, als auch die so entstellen, dass sie dann am Ende einer von ihnen ist. Funktioniert für mich beides. Im Übrigen bin ich sehr froh, dass ich jetzt den Film endlich mal gesehen habe, weil aus dem Ding ist ja dieses Gubo Gaba One of Us, was so oft zitiert wird, Alter, und jetzt blicke ich endlich mal, was das für einen Kontext hat.
Ja.
Weil dieses, ich finde, es funktioniert ganz gut, weißt du, weil, also wenn du es so siehst, weil sie eben als Spiegel der Gesellschaft, die halt echt wie Abschaum behandelt, voll von oben auf die runter guckt und die sich irgendwann zur Wehr setzen. Und dann wird sie zur Rechenschaft gezogen und am Ende ist sie quasi einer von ihnen, und hat damit halt die Rechnung bekommen, dass sie jetzt in der gleichen Position ist und die Leute von oben herab auf sie und so weiter.
Ja, ist richtig. Aber glaubst du nicht, dass gerade in so einem historischen Kontext, also in einer unaufgeklärten Gesellschaft 1932, dann da irgendwie mitschwingt, oh mein Gott, Behinderungen sind ansteckend oder können übertragen werden oder was weiß ich nicht. Zumal wir halt davon reden, dass sie nicht irgendwie im Rollstuhl sitzt oder so, sondern in so eine Huhnfrau verwandelt wird. Ne? Ja, also das ist ja fast was man sonst immer auch damals irgendwie so Sinti und Roma unterstellt hat, so, weißt du, dass sie, was weiß ich nicht, da halt dich verzaubern mit Voodoo und was weiß ich nicht alles.
Ja, aber ich
das finde ich halt schwierig.
Ja, aber selbst wenn du das nimmst, könnte man noch einen Schritt weitergehen und sagen, macht eben die normale Gesellschaft aus diesen Freaks nicht erst die Freaks, indem sie halt so von oben herab auf die runter guckt. Also weißt du, dass du das nochmal als Sinnbild verstehst? Dass sie zum Freak gemacht haben jetzt und oder in der Lage waren, sie zum Freak zu machen, weil sie dermaßen degradiert haben. Also ich finde, so würde das auch funktionieren. Deswegen, ich bin mit dem Ende gar nicht so unzufrieden. Ich finde, also weil ich hätte es tatsächlich fast schwächer gefunden, wenn da einfach dann von außen irgendwie die Polizei kommt und die Tante zur Rechenschaft zieht, sondern dass die selber dafür gesorgt haben, finde ich halt echt stärker. So.
Ja, okay, gut, auf so einer Metaebene, ja, vielleicht kann man das so sehen, glaube ich auch.
Weil was hättest du denn halt für ein Ende stärker halt gefunden, Hoffi?
Ja. Bitte?
Wie hättest du es besser gefunden, das Ende?
Ach, boah, das ist schwer zu sagen, aber ich glaube zum Beispiel, was du gerade sagtest, so von wegen Polizei und so, wäre zumindest mal für das Publikum damals, also da wäre die Message einfach besser transportiert worden. So, ich glaube,
aber auch nur in der Zeit halt, ne? Ich finde eben heute ist es viel stärker, wenn die das selber machen.
Das stimmt, ja. Da habe ich bei dir. Da bin ich bei dir. Also, dass sie diese Person halt selber bestrafen, finde ich auch gut so. Ich glaube, das passt auch noch zu diesem Empowerment-Ding. So, ich weiß halt nur nicht, ob dieses Bild am Ende hätte sein müssen. So, ich glaube halt, ich hätte den Schnitt wahrscheinlich einfach da gesetzt, wenn die irgendwie mit den Waffen auf sie losgehen und hätte es offen gelassen.
Ja, wäre auch ein gutes Ende. Aber ist schon ein Schnitt, den du so nicht vergisst auf jeden Fall. Also die Endszene, wo sie halt eine Ente ist, ist schon letztendlich krass. Also es bleibt schon hängen. Das ist auch ein Moment.
Ich finde es halt auch stark, weil sie dann einfach jetzt von einem Moment auf den anderen ist sie in der Position von denen, die sie die ganze Zeit, auf denen sie die ganze Zeit herumgetrampelt ist.
Ja, ja, genau. Und wird halt angegafft da in diesem Gehege, definitiv.
Ja. Deswegen, ich finde das schon halt auch eine sehr faire Strafe dann.
Ja, aber es ist halt auch da wieder, also dieses so von wegen One of Us und so, ne? Also das ist ja jetzt keine Behinderung, die im realen Leben vorkommt.
Es gibt Enten im wahren Leben.
Ja, es gibt aber keine Huhnfrauen. Also wäre mir nicht bekannt, keine Ahnung.
Weibliche Hühner?
Ja, aber wer halt weiß? Nicht mit einem Menschenkopf. Ey, so, also, 32? Weißt du, das ist halt das Ding. Weiß, so, wenn du, also weißt du, wenn du sie da im Rollstuhl zeigst oder so, oder ne, irgendwas, merkt, Hoffi, was noch einen realen
noch,
Bezug hat.
Hoffi war aber noch dann, in der serbischen Provinz da unterwegs. Da kannst du nicht wissen, was da alles irgendwie was da gibt. Ey.
Das stimmt natürlich. Weißt
du, was da für Kreuzungen gibt, ey, mit Eseln und Schafen.
Das ist gar nichts, ey. Da würde sie nicht mal umdrehen nach der Huhnfrau.
Oh Mann, ey.
Wenn ich schon Zeit geholt. Geil.
Ach, guck mal, Frau Jovanovic schon wieder. Moin.
Ja, aber weiß nicht, ich glaube, das ist halt so mein Problem, dass es halt irgendwie was ist, was halt wirklich so an Zauberei oder halt Fantasie irgendwie grenzt, so, ne? Oder nicht grenzt, so, das ist halt ganz klar.
Ja, ja.
Und ich glaube, daran störe ich mich halt so ein bisschen, weil am Ende, also wenn es dann heißt, so, ja, hier, okay, jetzt ist sie eine von uns, ja, dann, also, ne, die Leute, die wir da gesehen haben, die sind halt nicht so wie sie am Ende. Und das passt für mich halt einfach nicht zusammen.
Aber das
also,
hat für mich dieser Mystery, das hat der Mystery-Teil und der Horror-Teil des Films, weißt du, des Genres.
Ja.
Ja, für mich funktioniert das einfach als Sinnbild sehr gut.
Das finde ich auch gut, ja.
Mhm. Weißt du, weil
also, die
sie jetzt halt
habe ich nicht,
Freak
hab ich nicht gesehen, aber ja, passt auch.
Ja, also, wie gesagt, kann ich nachvollziehen, ist bei mir leider so nicht angekommen. Mhm. So. Ja.
Ja, dann wollen wir auflösen, oder? Also, Hoffi hat es richtig erkannt. Diese 10 war natürlich aus der Erinnerung raus, weil ich gesagt habe, Alter, dieser Film hat so einen Impact auf mich gehabt. Die habe ich jetzt mit Richtung 60 Jahre, habe ich die natürlich jetzt nicht mehr, wenn ich die
sehe. Ja, das wäre natürlich auch eine wertvolle Info gewesen, dass die Punktezahl als 13-Jähriger vergeben wurde.
Ja, das ist eben das, was du eben einschätzen musst. Das ist einer Film, den ich rückwirkend gewirkt habe, gelockt habe. Und jetzt so nach erneuter Sichtung und nach vielen Jahren schockt er mir jetzt nicht so übel krass, so wie damals. Und ist natürlich dieses Schauspiel Anfang der 30er Jahre, weißt du, das ist alles sehr, sehr dramatisch und sehr, sehr übertrieben und so, nicht besonders subtil. Aber es ist ein Film, der definitiv immer noch seine Wirkung hat und der schon immer noch wirklich super interessant ist. Und filmhistorisch, filmgeschichtlich ist das, wären das immer noch 10 Punkte von mir. Aber jetzt aus subjektiver Sicht sind es 8,5.
Ich meine, ey, ist so ätzend. Eine scheiß Letterbox, weil ich hatte mir hier für euch beide 8 notiert.
Mhm, okay.
Deswegen hast du mich jetzt hart gefickt mit deiner uralt Letterbox-Bewertung von einem 13-Jährigen. Alter.
Ich hätte jetzt die uralt Bewertung eines 13-Jährigen gestern.
Also wirklich.
Ich hätte es jetzt aber auch gesagt. Also ich hätte Hoffi gefragt, ob er die Bewertung gesehen hat. Und ja. Das ist ja gleiches Recht für alle. Also. Aber die kann sich ja eben auch ändern.
Mhm. Na toll. Okay. Hoffi, wo bist du gelandet?
Ja, ich habe Ewigkeiten mit mir gehadert. Ich bin am Ende bei 7 gelandet. Weil ich wusste es wirklich nicht, wie ich den bewerten soll. Ich war die ganze Zeit, ja, das finde ich geil, das Ende gefällt mir überhaupt nicht. Mhm. Und dann war ich halt die ganze Zeit irgendwie zwischen, okay, 6 und 7 irgendwas. Und habe mich dann am Ende doch für die positivste Variante entschieden. Einfach weil ich schon glaube, dass das historisch-gesellschaftlich echt ein spannender Film ist, den man mal gesehen haben sollte.
Ja.
Und ich glaube halt auch bei den Leuten, mit denen ich mich so umgebe, dass der Film eine ganz andere Wirkung hat als für die Gesellschaft damals.
Mhm.
Ja.
Ja, ich bin mal 8,5 gelandet.
8,5, Olli?
Ja.
Okay.
Und Guess, du warst wo?
8,5.
Achso, auch 8,5. Ey. Ja, geil.
Ein Klingeln von uns beiden.
Ja. Ziemlich scheiße für die Raterei, aber.
Wir hätten nicht harmonisch geklingelt, wenn ich den nicht abgewertet hätte. Das ist ja auch mal was.
Ich hätte auch gern mal den 13-jährigen Guess hier sitzen, ey. Das wäre manchmal, glaube ich, echt lustiger.
Der verstörte 13-jährige Guess.
Nicht dieser Abgebrüche. Diese Behinderten machen mir alle Angst.
Ja, so habe ich auch damals geredet.
Mama, Mama, die Behinderten.
Ja. Oh. Die hatten ja alle unsere...
Wrong on so many levels.
Mein Bruder hat ja Joey, hat er ja voll Schiss gehabt. Da ging es ja um diese Bauchrednerpuppe, die dann irgendwie, oder so diese Puppe, die dann in diesem Kinderzimmer so frei dreht. Und dann hat er so Paranoia vor Puppen gehabt. Bei mir wären das damals wohl Behinderte gewesen, bei denen ich irgendwie... Mhm. Leute haben ja so Hundephobie, dass sie so die, dass sie die Strandseite wechseln. Und wenn ich einen Rollstuhlfahrer sehe, okay. Mhm. Würde ich dann wahrscheinlich Reis ausnehmen, wenn ich Freaks gesehen habe damals.
Oh mein Gott.
Junge, Junge.
Oh je. Ja, warte.
Hey, you remind me of a dying chicken.
Ja, oder? Oh, ein Chicken-Sample.
Oh Mann, ey. Weil wir das vergessen haben, wollen wir die anderen Punkte noch nachreichen?
Ja, gerne. Für?
Naja,
für Ach so, ja, Freaks, die normalen Punkte. So. Ja, jetzt habe ich es verstanden. Okay, alles klar.
Hat er recht, ja.
Let's go.
7,8 gibt's auf IMDb, Metascore ist bei 80, Rotten Tomatoes von der Kritik 8,5, Publikum 4,2, das ist alles richtig gut, Letterboxd 3,9.
Mhm. Cool, cool. Mhm. Ja, ist natürlich auch auf der Schneiderliste drauf. Und dann...
Ich finde das so krass, ne, dass da knallhart, also die Proteste, die du vorhin kurz angesprochen hast, dass da knallhart eine Frau dabei war, die gesagt hat, dass sie aufgrund des schockierenden Inhalts des Films eine Fehlgeburt hatte.
Das ist echt ein Witz.
Und dann MGM verklagen wollte und so, wo ich denke, ey Leute, zu hart.
Oh Mann, ja.
Ich hatte nach Naked Lunch auch eine Fehlgeburt und mich fragt keiner. So.
Ja, war für mich nicht so eine erfolgreiche Runde.
Geht ja noch weiter heute.
Ja.
Dann gucken wir mal, wie gut ihr bei meinem nächsten Film unterwegs seid. Denn, ich muss zugeben, so kann ich schon mal einsteigen, das ist ein klarer Fall von falschen Erwartungen, die ich hier hatte. Weil ich habe mir einen Film von 1980 angeguckt, von Richard Rush. Der hat in den 90er Jahren später dafür gesorgt, dass wir alle wissen, wie der Schwanz von Bruce Willis aussieht, weil der hat Color of Night inszeniert. Mhm. Und war auch der Drehbuchautor von Air America mit Robert Downey Jr. und Mel Gibson, das Ding. Auch aus der ähnlichen Zeit. Und der hat 1980 einen Film inszeniert, der heißt Der lange Tod des Stuntman Cameron. Oder wie er halt international heißt, ein bisschen einfacher, The Stuntman.
Okay, krass, habe ich noch nie von gehört. Kennt man das? Also sollte man das mal gehört haben?
Das könnte man gehört haben, weil das ist in bestimmten Kreisen und auch was das Oscar-Rennen angeht, ist das damals ein populärer Fall gewesen.
Was war das Jahr?
1980.
Mhm.
Und ich dachte, aufgrund des Titels, Der lange Tod des Stuntman Cameron, das Poster-Design, wenn du das mal siehst, und die Besetzung, dachte ich, wir haben ja so einen späten Ausläufer vom New Hollywood. Und ich hatte hier so einen, weißt du, so einen coolen New Hollywood düsteren Thriller. Aber schon das Menü von der Blu-ray, wo halt so ein Bud Spencer-Score halt irgendwie im Hintergrund dudelt. Und ich habe ja relativ schnell den Film gestartet, aber ich habe mir das Menü dann am Ende des Films nochmal angeguckt. Und da zeigen die ja so verschiedene Szenen aus dem Film.
Ja.
Und das Menü geht irgendwie 10 Minuten. Oh, du siehst Szenen aus sämtlichen Teilen des Films, wo ich denke, Alter, warum zeigt ihr denn 10 Minuten Film, bis dann wieder dieser Loop von vorne anfängt? Was normalerweise immer so nach 10, 15 Sekunden halt, dauert, weißt du? Das fand ich schon auch abgefahren. Jedenfalls dieser Bud Spencer-Score, dachte ich so, okay, das ist wahrscheinlich nicht das düstere New Hollywood, was ich erwarte. Und okay, so war es auch. War Fehlanzeige. Also die erste Hauptrolle in diesem Film ist Steve Railsback. Und der spielt einen Charakter namens Cameron aus dem besagten Titel. Den hat man schon mal gesehen, vielleicht bei Life Force. Und der hat 2000 in dieser Serienkiller-Adaption Ed Gein mal gespielt. Da kenne ich ihn her, so einen späteren Verlauf. Aber hat jetzt nicht die Riesenkarriere gemacht. Und der spielt den flüchtigen Kriminellen Cameron, wie gesagt. Der entflieht anfangs aus so einem Diner. Neben spielt halt so Flipper und dann kommen so zwei Polizisten rein und stellen sich so neben den Flipper und wollen ihn dann verhaften, holen Handschellen raus. Und er rennt weg. Das heißt, er ist auf der Flucht. Da merken wir, der hat irgendwas Illegales gemacht. Und als er so in den Wald hat reinrennen neben dem Diner und die Cops verfolgen ihn, platzt er in einen Filmdreh. Und der Regisseur des Films, das ist der Typ, der die zweite Hauptrolle spielt, das ist ein guter Bekannter, Peter Lawrence O'Toole.
Der Ach was. Nämlich
den besagten Regisseur, ja. Das ist die zweite Hauptrolle. Ah. Und Cameron sorgt in dem Trubel, in dem er da gerade in diesen Dreh da reinfällt und da wird gerade so ein zweiter Weltkriegsfilm gedreht, sorgt er dafür, dass der Stuntman irgendwie aus dem Tritt kommt und stirbt in dieser Szene. Und Cross, das ist der Regisseur, der gespielt wird von Peter O'Toole, der bietet ihm an, ihn halt vor der Polizei zu decken, wenn er für den Stuntman einspringt. Mhm. Und das ist so der Deal, den die eingehen. Und er weiß halt nicht, wohin und weiß halt nicht, was er machen soll. Und dann geht er diesen Deal ein, weil Peter O'Toole fehlt Stuntman, er ist auf der Flucht. Und so fängt er bei diesem Film halt an, als Stuntman zu arbeiten.
Warte mal kurz, aber er hat den doch umgebracht durch irgendwas, oder nicht?
Ja, ja, das ist da reingeplatzt. Und der war dann, ja genau, also ich will jetzt nicht erzählen, was da passiert ist und will jetzt nicht die Szenen nacherzählen, aber der Stuntman ist umgekommen, indem er da in diesen Dreh reingeplatzt ist, ja.
Und nimmt das, okay, das ja. Ich nehme dir das Leben und deinen Job, du Penner.
Ja, weil na, Peter O'Toole ist halt sehr nicht opportunistisch unterwegs, sondern halt sehr, wie heißt das? Er braucht halt einen Stuntman, ihm fehlt jetzt einer.
Pragmatisch.
Pragmatisch, ja, ja, klar. Das Wort wollte ich. Und pragmatisch wie er es sagt, er sich, okay, jetzt bist du gerade da, let's go.
Ja, das ist ein bisschen okay. Wie bei Peter Sellers, oder nicht?
Ja, wirkt ein bisschen so. So, dann ändert die Maske erstmal den Typ von ihm, passt ihn so ein bisschen an den Hauptdarsteller an, färbt ihm die Haare so blond, so sieht so ein bisschen surfermäßig aus. Er wird halt geschult von dem Stunt-Koordinator, weißt du, und lernt halt so, wie das ist, über Dächer zu springen und so mit allem drum und dran. Fängt dann auch eine Affäre mit der Hauptdarstellerin an, Nina Franklin, die ist ein großer Star damals. Und hier haben wir den dritten großen Namen, Barbara Hershey spielt die. Und das ist echt ein seltsamer Film, Alter. Also teilweise geht es um diese Machtspielchen zwischen dem Regisseur und dem jungen Stuntman, der auch irgendwie auch wieder los will, aber andererseits irgendwie vor der Polizei sich verstecken muss. Dann ist es auch so zwischendurch so wie so eine verfilmte Stuntshow, die du dir dann anguckst, so in Babelsberg, weißt du, wo die dann wo irgendwelche Nazis von irgendwelchen Helden gejagt werden und dann über die Dächer geschossen wird und die dann irgendwie runterfallen und dann in so einem riesigen, in so einer riesigen Matratze landen und so. Also das ist auch komisch. Und der ist auch viel zu lang, Alter. Der geht 131 Minuten, also über 2 Stunden. Und die kommen auch nicht ohne bestimmte überflüssige Szenen aus. Also es ist echt ein seltsamer Film. Der reißt irgendwie viele Genres an. Der ist einerseits so ein bisschen lustig, dann ist er andererseits halt dieses Drama, dann ist er spannend, weil dieser Typ halt fast entdeckt wird, dann ist es so ein bisschen Charakterstudie, weil es um diesen Machtkampf zwischen Regisseur und diesem Stuntman geht, der ja eher so ein Prolet ist, also eher so einfacher Natur, und dann fängt er was mit der Hauptdarstellerin an, das gefällt dem Regisseur natürlich auch nicht, weil er auch mal was mit ihr hatte, und ja, seltsamer Film auf jeden Fall, also auf jeden Fall New Hollywood eher am Rande, was den Geist des, dieses Jahrzehnts angeht.
Hm. Mhm. Alter, das klingt total zugekokst, wenn ich ganz ehrlich bin.
Ja, ja, ist
also, irgendwie auch. Das klingt ja so ein bisschen so, als hätte jemand zig Ideen für Szenen gehabt und die dann einfach wahllos aneinander geschnitten.
Naja, wahllos ist es nicht. Also der hat schon irgendwie eine Linie, aber er hat schon seine Macken. Also man kann ihn aufgrund der Schauspieler natürlich, kann man ihn gut gucken. Aber der ist jetzt nicht richtig rund. Also das hast du gut erkannt. Es gibt sogar eine Doku über die Dreharbeiten vom Film, weil es hat 7 Jahre gedauert, diesen Film zu finanzieren letztendlich und dann nochmal 3 Jahre, bis dieser Film komplett abgedreht worden ist mit Bearbeitung und allem drum dran. Also 10 Jahre in the Making war der Film. Hat dem Regisseur dann am Ende 2 Herzinfarkte gekostet.
Alter.
Und es gab auch eine Doku über die, ja, es gab eine Doku über den Dreh. The Sinister Saga of Making the Stuntman, die ist von 2000. Aha. Also da beleuchtet halt eine ganze Dokumentation über diesen strapaziösen Dreh damals.
Abgefahren. Ja. Und wie viele Oscar-Nominierungen gab es jetzt?
Es gab am Ende 3 Oscar-Nominierungen. Also der Regisseur hat eine Nominierung gekriegt, adaptiertes Drehbuch für Richard Rush hat eine Nominierung gekriegt und die Hauptrolle, Peter O'Toole, war nominiert.
Hä? Okay.
Dazu muss man sagen, der Drehbuchautor, also Richard Rush, der Regisseur ist, hat das Drehbuch zusammengeschrieben mit Lawrence B. Marcus. Und Lawrence B. Marcus ist ein Drehbuchautor, der in der Filmgeschichte so Sachen wie Zeugen der Anklage zum Beispiel auch zu Papier gebracht hat.
Okay.
Also ist ein guter. Und es gab ein Buch, deswegen adaptiert, im Jahr 1970 von Paul Brodeur. Und das wurde hier verfilmt.
Das finde ich so weird, Alter, das, was du über die Tonalität und diesen Genre-Mix beschreibst und das in Kombination mit einer Oscar-Nominierung für Drehbuch. Das
ist wirklich seltsam.
Und ja, und beste Regie, aber dann so. Nicht Film, ja. Ist auch schon irgendwie weird. Also
stimmt, das ist echt komisch, ne? Bestes Drehbuch und beste Regie, aber nicht bester Film.
Ja, ja. Also, auch diese beste Regie-Nominierung, also Peter O'Toole kann ich nachvollziehen. Das ist tatsächlich eine Oscar-Nominierung, die klar geht, weil er spielt natürlich wieder diesen herrischen Regisseur. Also du kannst dich reinversetzen, dass es so einer ist, der einerseits voll gut mit dem Team auskommt, in einigen Momenten, weißt du, wo du sagst, so, Alter, der harmoniert mega mit seinen Mitarbeitern und dann auf der anderen Seite ist halt voll der
Tyrann.
Voll der Tyrann. Alter, schön, dass du genau die Worte findest, die ich suche gerade. Heute ergänzen wir uns vom Feinsten. You complete me.
Ach, guck mal. P.S. und, I love you.
Ja, Peter O'Toole hat sich sehr gerissen um diesen Film, weil der hat ihm einen Brief geschrieben, also Richard Rush, dem Regisseur und dem Macher des Films. Und in dem Brief stand, I am an articulate, intelligent man. I read the screenplay. And if you don't give me the part, I will kill you. Das stand wohl auf dem Zettel. Alter. Den hat der Regisseur auch aufgehoben. Das habe ich aus der Doku.
Diplomatisch.
Geil.
Fand ich schon auch sehr witzig.
Das ist eine geile Ansage.
Ja, und die Rolle von Steve Railsback, also der diesen Stuntman spielt, da hat man vorher an Ryan O'Neill gedacht, an Jeff Bridges, an Martin Sheen, also wirklich große Namen. Und dann hat man gesagt, nee, man nimmt jetzt einen Schauspieler, der nicht so bekannt ist, der jetzt Peter O'Toole als Gegenpart gegenübergestellt wird, damit man eben so einen jungen Schauspieler hat, den man vorher noch nicht gesehen hat. Mhm. Und der Regisseur wartete dann noch 1,5 Jahre auf Peter O'Toole, weil sonst hätte er auf die anderen zurückgreifen können, aber der wollte den haben und hat dann auch verzichtet auf Alternativen wie zum Beispiel auch Sean Connery und George C. Scott, die hier im Gespräch waren, den Regisseur zu spielen.
Okay.
Nur jetzt um Peter O'Toole zu kriegen. Ja, das ist The Stuntman von 1980.
Krass, ne? Weil ich meine, 1980 war ja Connery schon auch ein großer Name.
Der war ein großer Name.
Ja, klar.
Ja, definitiv.
Ich weiß gar nicht, wann hat er aufgehört, Bond zu sein? Das war auch so Mitte 70er oder sowas?
Naja, der hat 83 noch diesen Sack niemals nie gedreht, der nicht offiziell zur Bond-Reihe gehört. Da war er noch.
Ach so, siehst du, okay. Ja.
Nach der Roger Moore-Geschichte, aber in den 70ern war, glaube ich, Anfang 70er war sein letzter.
Ja.
Ja, und dann haben wir noch meinen Lieblings-Fun-Fact. Den will ich hier natürlich nicht unterschlagen. Ich glaube nicht, dass der heute noch getoppt wird. Weil in der Öffnungsszene sehen wir einen Hund, der sich an seinen Genitalien legt und dann kurz aufschaut und dann irgendjemand anbellt. Und der Hund wollte sich nicht an den Genitalien lecken, so wie der Regisseur sich das vorgestellt hat. Also rieben sie seine Genitalien mit Erdnussbutter ein, um da ein bisschen nachzuhelfen. Und dann haben sie die Szene so in den Kasten gekriegt.
Oh Gott. Oh Mann, Alter. Das ist schon wieder South Park.
The Magic of
Movie Making. Ja, war wirklich, ey.
Sag ich nur.
Red Rocket, Red Rocket.
Ja.
Ja.
Okay.
Fand ich auch interessant. Ist natürlich auch im Menü zu sehen. Bei diesen Zusammenschnitten siehst du diesen Hund, der sich die Genitalien leckt, ist auch dann mit drin in diesen 10 Minuten.
Scheint ich denke, okay, ein wichtiger Shot zu sein.
Das ist Greatest Hits auf jeden Fall hier. Von The Stuntman. Oh, der lange tote Stuntman Cameron. Ja, also logisch. Gute Schauspieler, ein paar interessante Momente. Auch diese Stunts an sich finde ich ja schon cool. Und es ist ein Film, was Filme machen. Also ich kann ihm ein bisschen was abgewinnen. Aber es ist kein runder Film und es ist nicht wirklich geil. Insofern sehr vorsichtige Empfehlung hier. Ja, und dann, wenn ihr keine Fragen habt, würde ich zu den Punkten überleiten.
Okay.
IMDb 7,0, Metascore 77, also alles gar nicht mal schlecht. Rotten Tomatoes 7,9 von den Critics, das ist eine 90% Empfehlung. Vielleicht ist mir irgendwas entgangen. 3,8 von 5 vom Publikum und Letterboxd ist bei einer 3,5.
Tja, okay. Hoffe, jeder darf anfangen.
Ja, also so klingst du nicht, ehrlich gesagt. Also ich sag mal 5,5. Ich schwanke gerade irgendwie zwischen 5,5 und 6,5, aber weiß nicht, du klangst jetzt nicht so, als würdest du den kaufen und ins Blu-ray-Regal stellen. Da die Grenze 6 ist, würde ich sagen 5,5.
In dem Fall habe ich es blind getan, so viel kann ich verraten.
Ach so, ja gut, okay, aber
das war jetzt ein Blindkauf.
Rückwirkend meine ich, ja, okay, gut. Ja, ich sag 5,5.
Ja, witzig. Genau in dem Bereich schwanke ich auch. Also 5,5 bis 6. Ich kann mir vorstellen, dass es für die 6 gereicht hat. Ich sag mal 6. Muss ja offensiv agieren hier.
Guter Tipp von Lee, weil es wäre eine 5,5 gewesen, aber er hat in den letzten 20 Minuten tatsächlich die Spannungsschraube nochmal ein bisschen angezogen und das Finale war dann doch so, dass ich die 5,5, die ich vorher die ganze Zeit im Kopf hatte, dann noch auf eine 6 aufgewertet habe. Insofern... liegst du richtig, ist noch eine 6 geworden. Aber ihr wart beide definitiv im gleichen Bereich. Also das Finale hat es nochmal einen halben Punkt rausgeholt. Das fand ich dann doch ganz cool.
Ja, aber kam an, dass der nicht so wirklich rund ist.
Nee, ist er nicht. Und wenn du das Poster dir anguckst, was wir auch im Vorschaubild haben oder irgendwie allgemein so, wie er beworben ist, dann wirkt das schon wie so ein The Driver Ryan O'Neill damals, weißt du, wie so ein Ding oder irgend so ein geiler 70er Jahre Reißer hier so, Vanishing Point, weißt du, so ein Stil, so in dem Stil, das hat das Poster. Man sieht den Film und der ist halt anders. Drücken wir es mal so aus.
Okay. Ja, gut, das ist halt auch immer scheiße, ne? Wenn du mit einer falschen Erwartungshaltung an einen Film rangehst, das ist meistens nicht gut.
Ja, ich versuch's ja immer irgendwie abzulegen, aber irgendwie kannst du ja nicht. Deswegen habe ich auch die Blu-ray geholt. Ich dachte so, okay. Sieht aus wie ein geiler Klassiker von damals. Der ist mir irgendwie entgangen, kaufe ich mir. Und jetzt steht er im Regal und nach der Sichtung hätte ich ihn mir nicht gekauft. Das kann ich bei dem Film sagen.
Mensch. Schall und Rauch alles.
Ja.
Okay.
Alright, Hoffi.
Bin ich dran.
Yes.
Ja, ich dachte mir, ich mache mal so ein bisschen Themenabend und habe einen Film mitgebracht, der heißt Freaks Out. Sagt euch das irgendwas?
Ja.
Ja, habe ich. Ist von dem, glaube ich, von dem italienischen Regisseur.
Oh nein, der dieses, Alter. Wo der hast, ist der jetzt raus?
Der ist seit Donnerstag, kann man den gucken, ja.
Sehr gut, ich muss den sehen.
Ja, ich hatte nämlich schon ein bisschen Angst, dass du das Gleiche vorhast.
Jetzt weiß ich, glaube ich, auch, um welchen Film es geht.
Ja, natürlich, ja, klar. Also ich war ja involviert in den Casting-Prozess.
Ach so, war doch der, oder?
Warst du? Ja, okay. Ich habe tatsächlich Franz Rogowski angespielt für die Nummer.
Ah, siehst du? Ja, cool. Ja, dann bin ich gespannt, was du da gleich noch zu sagst, weil also so viel kann ich vorwegnehmen, den sollte man sich mal angeguckt haben. Genau, ihr beide wisst es jetzt, aber das ist ein Film aus dem Jahr 2021, der lief letztes Jahr hier auf dem Fantasy Filmfest, habe ich ihn leider verpasst. Regie hat hier geführt Gabriele Mainetti und im Cast haben wir eben Aurora Giovinazzo, Claudio Santamaria, die kennt man eigentlich beide nicht, also sowieso sämtliche italienischen SchauspielerInnen, die so in dem Cast mitmachen, die haben bisher wenig bis gar nichts gemacht. Also so ein paar haben irgendwie ein paar Einträge in Kurzfilmen oder so, aber ansonsten kennt man die nicht. Ich weiß nicht, ob die vorher am Theater tätig waren oder so, keine Ahnung. Die haben nicht mal einen Wikipedia-Eintrag, so ist super schwer rauszufinden. Genau, dann haben wir eben noch deutsche Beteiligung in Form von Franz Rogowski und Sebastian Hülk. Und dann spielt noch eine Frau namens Anna Tenta eine Rolle. So, die Handlung ist, wir befinden uns in Rom 1943 und sehen jetzt, wie vier ZirkusartistInnen mit übernatürlichen Fähigkeiten, davon sind drei männlich und eine weiblich, und ihr jüdischer Zirkusleiter namens Israel gerade eine Show geben. Und plötzlich hagelt es Bomben auf das Zirkuszelt und überhaupt auf Rom. Und ja, jetzt, nachdem die Action dann erstmal irgendwie vorbei ist, planen die eben abzuhauen und in die USA auszuwandern. Müssen sich dafür aber erst noch gefälschte Papiere klar machen. Und jetzt geht dieser Israel als Zirkusleiter eben los und versucht halt genau das, kommt aber nicht mehr zurück. So, die drei Männer der Truppe sprechen jetzt quasi von Verrat und machen sich auf den Weg zu einem deutschen Zirkus in der Nähe, in dem ein zwölffingriger Nazi namens Franz, der herausragend gut Klavier spielen und nebenbei noch die Zukunft sehen kann, was ihm allerdings niemand glaubt, weil er das nur kann, wenn er sich richtig hart mit Äther wegklatscht, um dort Arbeit zu finden. Ja, und die etwas ängstliche Frau der Truppe macht sich allerdings jetzt auf die Suche nach Israel, weil er sowas wie eine Vaterfigur für sie ist und davon ausgeht, dass ihm irgendwie was Schlimmes passiert ist, was ja auch nahe liegt, wenn Nazis in der Stadt sind. Also ich habe jetzt schon rausgehört, ihr habt beide eigentlich Bock auf den Film. Was habt ihr darüber sonst gehört? Also
ich habe ihn lustigerweise gestern erst auf meine Watchlist geschoben bei Letterboxd.
Okay.
Das war sehr krass getimed. Also
ja. Weil Erik den gestern geguckt hat, oder was?
Nee, ich habe ihn im, ich habe ihn bei den Filmfressen im Podcast, haben die darüber berichtet. Und ich hatte den vorher schon mal auf dem Schirm, habe ihn dann irgendwie wieder irgendwie aus dem Schirm wieder vergessen. Und dann durch die Podcast-Besprechung von Manu und Peter habe ich gesagt, okay, klingt interessant. Und du hast, glaube ich, auch schon mal was darüber verloren. Und da habe ich mir den auf die Watchlist gepackt, damit ich das nicht vergesse. Und deswegen ist es ganz lustig, dass du den am nächsten Tag bringst. Deswegen hatte ich den noch sehr präsent.
Okay.
Die
ja, also
angetan. So viel kann ich verraten. Also die fanden den wirklich sehr, sehr gut. Die waren von diesem Superheldenfilm, der erste, dieser G, wie ist der G?
Den habe ich doch schon mal gebracht. IMG,
genau.
Den habe ich ja daraufhin, habe ich den geguckt, weil ich eben mit dem Regisseur was zu tun hatte.
Und der hier hat den besser gefallen, also fanden sie richtig gut.
Ja, der hat aber ein anderes Budget, ne?
Ja, wobei das auch nicht so ultra hoch ist, nee, für das, was er macht, weil es ist halt, also es klingt natürlich irgendwie super weird, ne? Und das ist halt auch eigentlich auf dem Papier eine super wilde Story, was da passiert. So, weil du hast so ein bisschen X-Men trifft auf Inglourious Basterds, trifft auf ein bisschen Freaks. Und das Ganze dann gespickt mit einer Prise Feminismus, einem guten Schuss Härte und so einem Spritzer weirder Komik, die hier und da mal zum Vorschein kommt. Das Ganze hat ein Budget gehabt von 12 Millionen Dollar. Und soweit ich das recherchieren konnte, ist das Boxoffice leider nur 3 Millionen Dollar, einfach weil er keinen großartigen Kinostart bekommen hat. Der lief ja auch hier in Deutschland leider nicht. Ja, lief halt auf dem Fantasy Filmfest und ist jetzt gerade bei Prime zu sehen und die Blu-ray ist auch schon draußen. Ich habe so gemacht, dass ich mir den Film bei Prime geliehen habe, angeguckt habe und direkt danach oder währenddessen sogar noch die Blu-ray bestellt habe, die ist mittlerweile auch hier. Weil der wirklich, wirklich sehr, sehr gut ist. Wir müssen einfach mehr Leute sehen. Also
ja, das war ein Hickhack mit der Finanzierung. Also das weiß ich, weil das tatsächlich schon Jahre her, dass ich da jemanden für angespielt habe. Das lass es mal 2017 oder 18 gewesen sein. Also hat wirklich eine Weile gedauert, dann war das eben Hickhack mit der Finanzierung. Naja, und dann, als sie den gedreht hatten, kam halt Pandemie. Das hat der Nummer natürlich auch nicht geholfen. Und deswegen, ey, wie schade, dass die keine anständige Auswertung gefunden haben für den. Oder also kann man denen jetzt nur hoffen, dass da über Prime irgendwie ausreichend wieder was reinkommt.
Ja, ich würde es denen wünschen und wirklich, den müssen echt mehr Leute sehen. Vielleicht kommt er auch irgendwann ins Angebot von Prime, dass du ihn da halt nicht leihen kannst, sondern da gucken kannst oder Netflix, was weiß ich so. Der muss auf jeden Fall irgendwie zugänglich gemacht werden für die Leute und das bestenfalls ohne große Hürde, weil es wirklich ein geiler Film. Also ich war super beeindruckt von dem, was ich da gesehen habe. Zum einen deshalb, weil das, was du da siehst, nun wirklich nicht nur nach 12 Millionen Dollar aussieht. Also die Sets zum Beispiel, also diese ganzen, also gerade dieser deutsche Zirkus, den sie da zeigen, die Manege und so, das ist wirklich, wirklich prunkvoller Kram. Und das funktioniert als Set einfach unglaublich gut. So hat er auch ein bisschen so Nightmare LA-Vibes zwischendurch mal. Und das macht schon Bock. Und zum anderen ist es halt aber so, dass das CGI in allem, was irgendwie übernatürlich ist, ne, für meine Begriffe wirklich flawless ist. Also habe ich lange nicht mehr so geil gesehen, sind auch visuell kreative Einfälle dabei, die du wirklich nicht alle Nase lang schon gesehen hast und so. Also es ist schon wirklich fett. Es fällt halt nur dann auf, wenn reale Dinge irgendwie CGI unterstützt werden. Ne? Also zum Beispiel am Anfang dieser Bombenangriff, so da siehst du, dieser Kirchturm, der da zerbombt wird, so der fällt halt nicht wirklich um. Das ist leider so. Das fällt mir auch in Filmen auf, die, weiß ich nicht, 150 Millionen Dollar Budget haben und dann helfen halt auch 12 Millionen einfach nicht. Aber das ist alles zu vernachlässigen, weil ansonsten ist das wirklich ein richtig, richtig guter Film. Einfach auch, weil der also, weil ich lange nicht mehr so eine völlig offensichtliche Heldenreise gesehen habe, die mich so gepackt hat, ne? Weil das ist natürlich irgendwie ein Erzählstil oder eine Erzählweise, die hast du halt zigmal gesehen in zig verschiedenen Variationen. Und im Grunde ist es auch hier so, dass die einzelnen Stationen in dem Moment, wo sich diese Gruppe trennt, super klar sind. Aber trotzdem war ich da also durchgängig interessiert und gespannt dabei, einfach weil das Setting super spannend ist, das Pacing eine glatte Eins und der Humor gut platziert ist. Also es ist eben nicht so, dass irgendwelche dramatischen Szenen plötzlich gebrochen werden oder so, sondern es ist alles schön irgendwie separiert und die Komik entsteht dann eher durch die ja Interaktion der Charaktere untereinander in ruhigeren Situationen so und das funktioniert echt gut. Die kriegen es hier auch super gut hin, die Umschnitte zwischen diesen verschiedenen Erzählsträngen richtig gut zu platzieren. Also mein Gefühl war so, das endet jedes Mal mit einem Cliffhanger. Und dadurch hast du nie, oder hatte ich zumindest nie dieses Gefühl, so von wegen, ach, davon würde ich jetzt aber gerne mehr sehen. Sondern du bist so, okay, der schneidet um. Und ich war direkt so, ach cool, stimmt, da war ja auch noch was. So, wie geht's denn da weiter? Ne? Und so kann der das wirklich richtig, richtig gut timen, dass du irgendwie immer dabei bist. Dann habe ich sie als Main-Character einfach voll gekauft, weil sie es richtig gut spielt und vor allen Dingen auch eine echt breite Palette an Emotionen irgendwie abliefern muss. So, wie gesagt, ich bin jetzt kein Schauspieler, weiß nicht, wie schwer das ist, aber weiß nicht, sie hat mich auf jeden Fall überzeugt und konnte mich da irgendwie gut durchführen. Und auch Franz Bogowski als Zirkus-Nazi-Antagonist, Alter, hat der abgeliefert. Ich habe wirklich lange nicht mehr so einen coolen und interessanten Antagonisten gesehen. Also es liegt zum einen an seinem Schauspiel, ja, aber zum anderen halt auch daran, wie geil das geschrieben ist, weil er ist wirklich eine spannende Figur, weil er ist halt so ein Typ, dadurch, dass er halt sechs Finger hat und eine Hasenscharte, also halt auch am Lispeln ist und so, bringt er es halt in dieser Nazi-Hierarchie einfach zu gar nichts. Ne? So, weil er halt bestenfalls als Attraktion betrachtet wird und schlimmstenfalls halt als Abschaum, der vernichtet gehört.
Zumal sein Bruder da ja auch noch mit reinspielt, ne?
Genau, gespielt von Sebastian Hoeck, ja richtig, genau, der halt in der SS einen höheren Rang hat und der ihn überhaupt nicht für voll nimmt und das ist halt nämlich das Ding so, er weiß halt als einziger, weil er ja die Zukunft sehen kann, dass Hitler und die Nazis untergehen werden und versucht halt auf Krampf genau das zu verhindern, weil er halt der Meinung ist, dass diese vier ja, Freaks, ne, wie sie halt auch in dem Film betitelt werden, im Grunde dafür verantwortlich sind. Mhm. So, das ist so das, wie er die Zukunft interpretiert. Und deshalb sucht er die eben auch, um ja, das halt alles zu verhindern und dadurch halt eben doch in dieser Nazi-Hierarchie zu irgendwas zu kommen. So.
Und keiner glaubt ihm praktisch diese Skills mit der in die Zukunft vorausschauen, weil er halt drauf ist jedes Mal, oder?
Ja, ja, genau, weil okay. Er sich halt mit Äther zuballert. Alle denken halt so, okay, du hast halt nicht mehr alle. Mhm. So, wir wissen, dass er die Wahrheit sagt, weil, also klar, er spielt zum einen in der Manege wie ein junger Gott Klavier, weil er halt einfach an jeder Hand sechs Finger hat und halt auch zum Beispiel Sweet Child O' Mine spielt, ne? Was halt Sinn macht, weil er kann ja die Zukunft sehen, ne? Und genau. Er zeichnet dann zum Beispiel auch im Hintergrund in seinem Zimmer Dinge, ja, von modernen Dingen, die er halt sieht, ne? Also zum Beispiel ein PlayStation-Controller, ein iPhone und so, sodass wir halt die ganze Zeit wissen, so okay, er sagt die Wahrheit. Naja, und dann hast du halt noch eine weitere Ebene, wo dann halt durchkommt, was der Typ eigentlich für ein Bastard ist, weil er hat natürlich auch noch so ein Hinterlabor, bla, und da, also in dieser Welt ist es so, dass es nicht nur ihn und diese anderen vier Freaks gibt, sondern halt mehrere. Und die sucht er halt und foltert die in so einem Labor, um, also so ein bisschen Dr. Mengele-Styles, um halt, naja, herauszufinden, wer jetzt die sind, die wirklich das Reich bedrohen, so in seinen Augen. Mhm. Und das ist wirklich, also wirklich auch hart. Also sowieso alles, was Gewalt ist und so, da ist der Film wirklich nicht zimperlich. Also da wird schon gut draufgehalten und so. Ist jetzt nicht das Blutigste, was ich jemals gesehen habe, aber gerade halt auch in diesem Nazi-Kontext echt schon nicht ohne. Aber das Coolste an Franz Rogowskis Figur finde ich eigentlich, dass er auf so einer Meta-Ebene quasi so ein Anti-Influencer ist in dem Film. Also das ist schon wirklich geil, weil du hast hier Product Placement komplett ad absurdum geführt. Also wir wissen ja zum Beispiel, dass ich glaube, Antagonisten dürfen, wenn Apple da irgendwie unterstützen soll oder so, dann dürfen die kein iPhone haben oder so. Mhm. Was war da, ne? Ja, und hier hast du jetzt zum Beispiel so ein Dings, er guckt halt in die Zukunft und dann siehst du halt so, ne, seinen Ätherrausch und Zukunft und bla. Und dann fängt so ein iPhone an zu klingeln und das liegt original in der Mitte auf einem riesigen Hakenkreuzboden, der original den ganzen Bildschirm einnimmt. Ne? Und das ist halt schon wirklich so, hier, Apple, fuck you. Das gleiche gilt für Adidas. Also zum Beispiel läuft er zwischendurch mit so einem Adidas-Anzug, also da steht jetzt nicht Adidas drauf, aber es ist ganz offensichtlich ein Adidas-Anzug so mit diesen drei Streifen an der Seite und so. Mhm. Und dann ist halt da, wo das Adidas-Logo ist, halt auch so ein Hakenkreuz einfach reingestiegen. Mhm. Ne? Und solche Dinge, da dachte ich mir dann schon so, okay, das ist als Meta-Kommentar schon irgendwie echt ganz geil. Genau, auch sonst hast du irgendwie richtig geile Nebencharaktere. Zum Beispiel eine sehr besondere Guerillatruppe, die sehr entschieden gegen die Nazis hier vorgeht. Das macht wirklich Spaß, denen zuzugucken, ist mega cool. Und auch die Dynamik innerhalb der Gruppe ist glaubhaft und unterhaltsam so. Und wie gesagt, deswegen bist du da die ganze Zeit dabei. Einziger Kritikpunkt für mich ist, dass die hier eine Love Story eingebaut haben, die sie einfach nicht erzählen. Also da findet halt am Ende was statt, wo du so denkst, okay, das habt ihr mir den ganzen Film über nicht erzählt. Ich verstehe, warum ihr das gemacht habt, weil sie als hauptsächlich Protagonistin eigentlich jemand ist, der aus bestimmten Gründen, wie das ja auch bei einigen X-Men-Charakteren irgendwie mal der Fall war, die kann keine Nähe zulassen. So, das funktioniert nicht. Und am Ende kann sie das halt so, weil es halt die Heldenreise ist, die sich weiterentwickelt hat, bla. Und deswegen haben die das da eingebaut, das funktioniert halt aber als Story-Element einfach nicht so. Das sind halt 3, 4, 5 Minuten insgesamt innerhalb des Films, wo das halt mal vorkommt, die ich nicht gekauft habe und die ich ehrlich gesagt auch ziemlich beschissen fand. Aber ansonsten muss ich wirklich sagen, also so würde ich mir Superhelden-Kino wünschen. Genau so muss das sein. Das ist wirklich mal, also einfach ein paar verschiedene Genres, ein bisschen Nazi-Exploitation irgendwie, ein bisschen Superheldenfilm zusammengemischt. Und am Ende kommt da was bei raus, was ich halt in, naja, also auf dem Papier halt schon irgendwie oft gesehen habe, eben weil es halt eine Heldreise ist, aber so in der Kombination halt noch nicht gesehen habe. Und deswegen hat mich das echt überrascht und super begeistert. Also das war schon fett. So, wie gesagt, bisschen mehr Budget, so damit das ja, CGI, was irgendwie die realen Sets unterstützen soll, irgendwie ja noch glaubhafter macht, diese Love Story raus. Und das ist für mich ein fast perfekter Film. Also das war schon wirklich geil.
Geil.
Klingt, das hat sich sehr viel Spaß gehabt, ja.
Ja, geht, ich glaube, 2 Stunden, 20 Minuten, irgendwie sowas. Hm. Und wie gesagt, überhaupt nicht langweilig. Also kann man echt machen.
Geil.
Jo.
Ah, Mann, ich hatte ja schon, also ich habe in der Vorbereitung auf das Casting habe ich mir das komplette Drehbuch durchgelesen, weil da waren Castingszenen dabei, weil wir haben eben die Rolle von Franz Rogowski gesucht. Und also da war der Fokus drauf und dann am Rande eben noch den Bruder, beziehungsweise der ist dann quasi, war so ein bisschen das Nebenprodukt, weil ich meine, Sebastian Hölk haben wir, glaube ich, auch für die Rolle gecastet. Jedenfalls waren in der Szene einfach zu viele Dinger, wo ich mich gefragt habe, was zur Hölle, hä, wie jetzt? Das ist ein Raum und da ist irgendwie eine in einem Wassertank mit Kiem. So, okay, genau, ja. What the fuck, warum? Und jetzt ist er noch drauf. Und weil die Szene war die, dass irgendwie sein Bruder zu ihm kommt, um ihm zu sagen, dass er jetzt abgezogen wird, so dass er halt gehen muss.
Genau.
Und
ja, die Szene ist auch im Film. Also genauso, okay, cool. Auch mit diesen Kiemen und so.
Ja, okay, cool. Weil da würde mich halt enorm interessieren, was ist vom Drehbuch dann schlussendlich noch drin, eben aufgrund vom Budget und so weiter, gibt es ja immer viel, was gecuttet wird. Und in der Szene ging es dann eben drum, dass er ihn halt anfleht, dass er da bleiben darf. Und ich weiß noch, das also gibt's echt selten, weil normalerweise hast du ja bei solchen Castings dann die üblichen Verdächtigen, die da auflaufen, so, wenn es halt gerade je nach Budget kommen dann halt die großen Namen an, wenn es dann jetzt, wie in dem Fall hier, es gibt halt eine große deutsche Rolle, das ist eben seine und dann, ich glaube, der Bruder ist deutlich kleiner, ne?
Ja, auf jeden Fall, der kommt in, ich weiß nicht, 4 Sequenzen vielleicht vor, ja.
Und deswegen war da halt so der Fokus und normalerweise hättest du dann halt eben so die deutschen A-Lister, die da auflaufen, wenn das jetzt ein großer Film wäre, aber wie ich hoffe schon gesagt hat, halt war von vornherein klar, dass die kein Riesenbudget zur Verfügung haben. Und bei IMG, und das möchte ich noch kurz sagen, weil bei IMG ist, habe ich glaube ich auch gesagt, das war das genauso. Du hast nicht viel Einsatz von CGI, aber das, was du siehst, ist super gut. So, und das ist ja auch so ein Superheldenfilm, wo aber eben diese Superhelden-Elemente dann doch trotzdem richtig einschlagen, auch wenn es nicht so viele davon gibt. Jedenfalls war das hier halt jetzt eben auch klar, also auch wenn das sein nächster Film ist, das wird kein Riesenbudget haben und vielleicht ist es auch noch interessant, er ist halt selber Schauspieler und vielleicht besetzt er deswegen halt auch Leute, die keine Riesen-Vita mitbringen, weil er halt auch weiß, wie die Branche so abläuft und ne, du kommst halt als kleiner Name nicht irgendwie an geile Rollen und deswegen freut mich das sehr, dass sein Instinkt ihm da offenbar dass der gut funktioniert hat, wenn du sagst, das sind für dich unbekannte Leute, die hier super spielen.
Ja, also ne, die müssen halt gewissermaßen Weirdos spielen. Also es gibt zum Beispiel einen so einen kleineren Typen, der im Grunde so ein wandelnder Magnet ist. Ja, also ein bisschen Magneto, aber halt irgendwie auch viel weniger krass. Und der hat so ganz weirde Marotten. Also zum Beispiel wichst der alle paar Minuten innerhalb des Films. Also nein, nicht alle paar Minuten so, aber der steht halt einfach auf offenem Film und wichst. Und du siehst das halt immer von hinten, so diese Handbewegung. Und denkst so, hä, wichst der da gerade? Das kann doch gar nicht sein. Und dann kommt das aber später sehr offensiv vor. Und es ist super weird, wie dann halt auch so die Leute auf ihn reagieren und so. Aber es ist halt also eine weirde Situation. Aber das, was du dann siehst, ist in auf so eine total komische Art und Weise irgendwie super glaubhaft. Also das würde wahrscheinlich so stattfinden dann in dem Kontext. So. Und das ist schon irgendwie cool.
Nee, aber alleine, dass du hier bei niemandem gesagt hast, irgendwie glaube ich dem das nicht oder das war irgendwie schlecht gespielt oder sonst was.
Nee, null, gar nicht.
Gibt dem Regisseur ja schon recht, dass man eben auch Leute besetzen kann, weil sie einfach gut sind und nicht, weil sie halt eine riesen Vita mitbringen. Und jetzt war das aber in diesem Fall eben schon so. Wir haben deswegen auch Leute geguckt, die keine A-Lister sind in Deutschland, haben uns auch angeguckt. Aber bei Franz Rogowski war es halt wirklich so, wir spielen diese Szenen und wir haben uns in dieser Casting-Szene wirklich, das war sehr physisch, so, wir haben uns da förmlich durch den Raum geprügelt, weil er halt echt so an mir dran hing und am Bein rumgezerrt hat und ich den so halt vor mir weggeprügelt habe, also es war sehr physisch und er hat da echt Vollgas gegeben und es war grandios. Und als der den Raum verlassen hat, drehe ich mich zum Regisseur um und zur Casterin und alle sind nur am Strahlen und am Nicken und zwar allen klar, ey, der ist es und kein anderer.
Ja, ey, also muss ich auch wirklich sagen, habt ihr einen verdammt guten Job gemacht, weil er ist auf jeden Fall mein Highlight innerhalb des Films, ja.
Ja, weil der schockt auch einfach und ich habe auch da dann sofort gesagt, das ist der Nächste, der aus Deutschland eine riesen internationale Karriere machen wird und mittlerweile ist er auch bei CAA gesigned und so, also der wird, ich sag, das ist der nächste deutsche Oscar-Preisträger. Also sag ich schon seit ein paar Jahren, also. Ey, weil der Typ ist so eine Macht, echt, das ist so ein grandioser Schauspieler. Und deswegen, wie geil, dass du den hier bringst, Alter, weil ich hatte, vor einem Jahr habe ich noch geguckt, wo bleibt der, was ist mit diesem Film und habe den nirgends gefunden und jetzt ist er raus und dann kann ich ihn endlich sehen, Alter, weil da hatte ich tierisch Bock drauf, weil der Regisseur auch, das ist so eine Eins, Alter, so ein angenehmer Typ, hat echt eine geile Rangehensweise und es hat echt Spaß gemacht mit dem.
Ja, das ist cool zu wissen, weil, also wie gesagt, ich bin jetzt auf jeden Fall gespannt. Ich wollte mir jetzt seinen anderen Film dann eben auch noch angucken und ich bin super gespannt, ob und was da noch kommt. Also, weil das ist, also das ist so, so stilsicher, in dem, was er da macht, weil da wirklich weirder Shit passiert und da kannst du ja schnell mal irgendwie einen falschen Ton treffen oder irgendwie so aus deinem Erzählduktus irgendwie raus oder so, aber überhaupt nicht. Also das ist von Anfang bis Ende nur fesselnd. Ich habe den hier zusammen mit Steffi geguckt, die war auch begeistert. Also das ist, ich kann so viel sagen, wenn ich den letztes Jahr gesehen hätte auf dem Fantasy-Filmfest, wäre der safe weit oben in meiner Top 10 gewesen. Also
geil.
Ja.
Ja, klingt alles sehr gut, aber das, ich meine, deutsches Genre-Kino hat es schon schwer und Genre-Kino aus Italien ist nun wirklich nichts, wofür Italien berühmt ist. Ist ja, deswegen, der wird's
mehr,
nicht,
ne?
Nee, der wird's nicht leicht haben mit seinen Stoffen, aber ich find's geil, dass er das so realisiert bekommt.
Mhm. Ja, voll. Witzigerweise bin ich aber so ein bisschen alleine, was meine Ansicht über den Film angeht, wenn ich mir die anderen Zahlen so angucke. So, also ich bin darauf aufmerksam geworden, eben durchs Fantasy-Filmfest und weil Tino Hahn und Daniel Schröckert im Genre-Geschehen-Podcast den letztes Jahr auch irgendwann besprochen haben. Und was sie erzählt haben, klang halt auch super interessant. Da habe ich mir den direkt auf die Watchlist gehauen und die ganze Zeit eben auch drauf gewartet, dass er endlich mal zu sehen ist. Aber die anderen Bewertungen, schwierig. Also IMDb ist bei 7,0. Rotten Tomatoes ist Critics bei 87%. 67% bei einer Durchschnittsbewertung von 8,3 aber. Audience ist wiederum bei 69%, bei 3,7. Aus irgendeinem Grund heißt ja aber, der Film, das kann ich auch vielleicht noch sagen, sowohl bei Metacritic als auch bei Rotten Tomatoes, aus irgendeinem Grund Freaks versus The Reich. Aber den Titel habe ich sonst nirgendwo gefunden. Also der ist bei Letterboxd unter Freaks Out gelistet, das steht auf der Blu-ray, den findest du so bei Amazon, keine Ahnung. Wird wahrscheinlich der Arbeitstitel oder so gewesen sein, weiß ich nicht.
Nee, der hieß, also auch das, nicht. Das Drehbuch, was ich damals gelesen habe, das hieß auch schon Freaks Out.
Okay, ja, keine
Ahnung. Ist das andere so ein internationaler Vermarktungstitel noch?
Ja, habe ich auch gedacht.
Dass die irgendwie die Nazis damit reinballern wollen? So.
Ja, also wie gesagt, ich habe es nicht rausfinden können, warum er da so heißt. So, ich habe ewig gesucht und dachte, den gibt's da gar nicht. Und dann bin ich irgendwie darauf gestoßen, dass er da halt anders heißt. Mhm. Genau, Metacritic ist er bei 42, sind allerdings auch nur 6 Reviews bisher. Weiß ich nicht, was da los ist. Keine Ahnung, ob die den Film nicht verstanden haben, weiß ich nicht. Ja, also musst du wirklich von ausgehen einfach so, weil, also gut, klar, ne, Kritiker und Genrefilm ist sowieso immer schwierig, aber also 42, also es geht nicht, da ist eine richtig gute Bewertung dabei und der Rest irgendwie alles so, weiß ich nicht, noch so 2, 3 Bewertungen so im 60er-Bereich und darunter dann halt alles so 30 oder so, wo du halt wirklich denkst, also es macht keinen Sinn. Ja, genau, und bei Letterboxd ist er bei einer 3,6. Also alles so in diesem 7er-Bereich ungefähr, aber bei Metacritic kackt er halt voll ab. Jo.
Und jetzt ich. Hart im Schwanken, ich sag 9. Die Zahl schwebte mir auch vor. Aber?
Naja, ein bisschen lame, jetzt das gleiche zu tippen, sondern.
Warum denn? Also.
Naja, gut, ich sag auch eine 9. Wollte ich nämlich sagen.
Hättest du geschwankt zu irgendwas hin?
Ich hatte 9,5 gesagt.
Ja, ich auch.
Okay, wäre die falsche Richtung gewesen. Also normalerweise wäre das eine 9 für diese Love Story, die sich nicht erzählt, gibt's einen halben Punkt Abzug. Der hat aber wirklich Potenzial, wenn ich den nochmal gucke und vielleicht halt auch nochmal, weiß nicht, ich habe jetzt noch gar nicht geguckt, ob auf der Blu-ray irgendwelche Specials oder so drauf sind, aber ich glaube, dann könnte der nochmal steigen, weil der wirklich, wirklich gut ist. Also
warum hast du nicht
kann ich echt empfehlen. Ja, weiß ich nicht.
You're a sweet, keine sweet whore.
Ja, so nennt man mich, das stimmt.
Er hat viele Namen.
Ja, Hoffi. Hitler, Hoar, alles.
Hauptsache H.
Eben, ja. Ah.
Da haben wir doch 3 Hs. Mhm. Was bewegt mit Banausen? Alle Ehre.
Genau. Der H.
8,5, okay.
Aber es klingt doch immer noch nach einem super Film. Ach, ja, ja, ich definitiv. Will den sehen, Alter, unbedingt. Du hast auch Bock?
Ja, definitiv.
Cool.
Sehr schön.
Ist auch vielleicht was, also wenn ihr den eh gucken wollt, so ist vielleicht auch tatsächlich was, was man sich gut und gerne mal so auf dem Videoabend in Gesellschaft auch angucken kann. So.
Okay.
Also kann ich mir gut vorstellen, irgendwie dazu so einen geilen Cocktail und irgendwie ein paar Snacks oder so. Ich glaube, es funktioniert richtig gut.
Ein Cocktail? Okay.
Ja, wieso nicht?
So ein paar Freaks, Nazis, Cocktails.
Ja, ich weiß jetzt nicht, ob ich mir bei dir so einen Drogencocktail à la Heath Ledger vorstellen soll oder ob du jetzt einen richtigen Cocktail à la Pina Colada meinst oder so.
Hey, nee, schon Heroinschnaps. Also schon, wenn dann richtig.
Die Richtung hätte ich auch tendiert, wenn du sowas vorschlägst. Ja, so schön so ein Koks-Cocktail und so hin und her, wirkt der Film richtig gut.
Bisschen Keks.
Mhm. Okay. Hast du den Film auf Heroin gesehen, den du jetzt vorstellst?
Nee.
Hast du nicht?
Boah, das wäre, glaube ich, schräg geworden. Weil das ist eigentlich schon ein ernster Stoff. Mhm. Aber brutal nett verpackt, nennen wir es mal so. Ist mein Los aus dem letzten Monat von Sarah. Die hat mir In This Corner of the World aufgetragen.
Grüße.
Liebe Grüße dahin. Ja, und das war so ein bisschen ein Ritt, weil ich hatte ja jetzt neulich erst ein Anime und das ist wieder einer davon, aber eben von einem anderen Regisseur. Regisseurin, habe ich jetzt gar nicht nachgeguckt, muss ich gestehen. Tsunao Katabuchi. Ich habe aber nachgeguckt, wie viele Credits da drin stehen. Das sind 12 und das war hier erst der dritte Feature-Film. Also eine Menge Kurzfilme dabei. 2006 gab es Black Lagoon, den Anime-Fans vielleicht auch kennen könnten, aber ansonsten war es das auch schon. Hat das auch geschrieben mit 2 anderen Autoren und das Spannende daran ist, dass es da 3 Jahre später ein Re-Release gab. Also der Film ist in der Ursprungsversion von 2016 und hieß In This Corner of the World. Und dann haben die 2019 eine Version rausgebracht, die 39 Minuten länger ist, dann insgesamt 168 Minuten geht und die hatte dann den Zusatz And Other Corners. Also da ist dann In This Corner and Other Corners of the World. Bei IMDb ist das ein Eintrag, auf Letterboxd sind das aber schon 2 Einträge. Also ist ein bisschen weird,
okay,
die ganze Nummer. Jetzt habe ich aber die neuere Fassung von 2019 nirgends gefunden. Im Stream ist überall nur die Ursprungsfassung zu sehen. Die reicht aber auch schon, weil eben die geht 2 Stunden 9 und das ist hier ein Anime, was zu Kriegszeiten spielt und eben eine relativ ernste Geschichte thematisiert. Und ja, ich weiß nicht, ob ich den viel länger gebraucht hätte. Also ist ja schon nochmal, wenn er irgendwie nochmal 40 Minuten draufpackt, das ist hart, glaube ich. So, die Handlung sieht so aus. Wir sind in Japan 1943. Logischerweise während des Zweiten Weltkriegs. Und es geht um die junge Suzu. Die ist, als die Handlung einsteigt, noch ein Mädchen. Und dann wird erstmal kurz so ihr Leben in ihrem Dorf etabliert. Die wohnt in der Nähe von Hiroshima und wird dann verheiratet. Irgendwann kommen die Eltern an und sagen, da ist ein Typ und der ist total geeignet. Kannst ja immer noch Nein sagen, aber lern den nochmal kennen. Und da die ganze Geschichte aus ihrer POV erzählt ist, kriegen wir halt auch gleich stark suggeriert, so Nein sagen ist da also auch echt nur auf dem Papier eine Option, weil es endet natürlich damit, dass sie den heiratet. Aber, also jetzt entgegen dessen, wie das oft erzählt wird, mögen die sich total und haben eigentlich ein recht harmonisches Miteinander. Nur er muss dann natürlich, weil er bei der Marine ist, irgendwann wird er da abgezogen und dann geht es natürlich um die Auswirkungen des Zweiten Weltkriegs. Zumal sie dann auch zu ihm und seinen Eltern zieht. Das ist in der Stadt, ich habe mir aufgeschrieben, bilde ich mir ein, wie weit das weg war. Also die Distanz sowieso, Kure heißt die andere Stadt und das war halt Militärstützpunkt. Und das ist auch so geil, weil du hast dann, also am Anfang eben recht lange etabliert, wie es ihr so geht und als sie dann zu ihm zieht und seiner Familie, fährt sie mit dem Zug dahin und dann hast du so eine Montage, wo so die verschiedenen Ortsschilder gezeigt werden und du denkst halt, okay, die ist irgendwie, macht so einen Tagestrip und unterm Strich sind es aber halt 20 Kilometer. Aber dadurch, dass sie davor halt ihr Leben lang nur in Hiroshima oder in diesem Vorort von Hiroshima war, war das für sie jetzt halt ein Riesentrip. Und jetzt lebt sie da an der Küste in dieser Stadt, wo eben der Marinestützpunkt ist. Und da geht's dann im Schwerpunkt tatsächlich eher darum, wie sie sich mit der Rolle der Hausfrau und Ehefrau arrangiert. Die muss sich da halt sehr anpassen, weil Suzu ist ein sehr verträumtes Mädchen, die zeichnet und malt total viel. Und das hat zur Folge, dass wir hier visuell oftmals eine Veränderung im Animationsstil erleben. Mhm. Na, wenn sie dann irgendwas zeichnet, dann nimmt das plötzlich Form und fängt an, sich zu bewegen. Oder manche Situationen, die so ein bisschen emotional höher geladen sind, die verändern dann auch manchmal den Animationsstil. Und das ist ganz cool. Also weil du hast halt hier wirklich so ihren verträumten Blickwinkel auf ihre Situation und um sie herum halt das Kriegsgeschehen, was dann natürlich im späteren Verlauf auch noch ordentlich zunimmt, weil dann irgendwann kommen die Fliegeralarme und dann müssen die in die Bunker und sie macht da halt alles mit. Und was aber wirklich einen großen Teil des Films einnimmt, ist eben, wie sie sich mit dem neuen Haushalt arrangiert, weil sie übernimmt dann den Posten, den die Mutter bis dahin hatte und guckt halt nach dem Haushalt, kocht für alle, besorgt das Essen und bereitet das zu. Und da muss sie halt erst reinwachsen. So am Anfang ist das alles noch recht basic, aber dann lernt die halt dazu und hat dann eben auch, kriegt Tipps und Rezepte von anderen Leuten und hat dann vor allem eine so eine Technik, die wohl von so einem alten Feldherrn stammt, der durch die Rationierung damals des Essens eben Methoden entwickelt hat, wie du Reis länger quellen lassen kannst, dass du da mehr von hast und ne, dass du halt aus weniger irgendwie mehr machst, so mit zusätzlichen Zutaten, die du halt irgendwo im Wald sammeln kannst und so. Mhm. Ja, und weil jetzt eben in der aktuellen Situation im Zweiten Weltkrieg das Essen halt auch immer stärker rationiert wird, es immer weniger Reis gibt für die Leute und sowieso Fleisch schon mal gar nicht und so, muss sie halt immer mehr improvisieren und ist da sehr innovativ unterwegs, wie die dann halt immer noch beim Versuch, die Familie irgendwie zufriedenzustellen, möglichst geiles Essen auf den Tisch zu stellen, dann eben da mit dem Kochen abgeht. Das nimmt echt einen relativ großen Teil ein des Films und drumherum hast du eben immer wieder das Verhältnis zu ihrem Mann, der auch total unterstützt, dass sie immer wieder zeichnet, weil manchmal wird ihr so von außen, von irgendwelchen Autoritäten, werden ihr dann die Sachen abgenommen, mit denen sie so malt und dann bringt er ihr immer wieder irgendwie was Neues, weil er halt weiß, dass sie das auch braucht, so als Ventil und Output. Ja, und so verfolgen wir hier ihre Geschichte von Suzu durch den Zweiten Weltkrieg.
Klingt lang.
Klingt was?
Klingt etwas lang, das, also die Story, die du gerade zusammengefasst hast, über 2 Stunden.
Ja.
Als Anime.
Ja, ist es auch. Also kommt auf jeden Fall nicht ohne Längen aus, aber es hat eben immer wieder so ein paar poetische Momente und insgesamt ist das schon irgendwie alles sehr schön. Aber trotzdem habe ich mich halt oft gefühlt wie bei, oh mein Scheiße, jetzt, wie hieß der Ghibli-Film? Das waren, der auch im Zweiten Weltkrieg spielt.
Ach so, du meinst,
Wie der Wind sich hebt?
Nee, hier, Die letzten Glühwürmchen.
Danke, genau.
Ray of the Fireflies.
Ja, richtig. Fühlte sich oftmals so ein bisschen an wie der, nur halt eine Ecke harmloser. Wobei ich das jetzt nicht runterreden will, dass hier diese verspielte, verträumte Sicht von Suzu, die hat definitiv auch was. Aber ja, ich habe hier schon viele Längen wahrgenommen.
Aber offensichtlich kam der besser an als Weathering with You und der Regisseur von...
Ja, das kann man zum Glück gar nicht vergleichen. Mhm. Und auch der Animationsstil, ich habe dann tatsächlich mal ein bisschen recherchiert, was die Produktionsfirma, die den gemacht hat, was die sonst so machen und wie die Animes aussehen. Weil Black Lagoon zum Beispiel, gerade jetzt von gleiche Regie, hat schon wieder einen sehr aktuellen Look, wie halt so Animes heutzutage aussehen. Der hier hat mich halt echt an die alten Heidi und solche Serien-Dinger erinnert.
Mhm. Von der
Optik. Ja.
Okay, aber passiert denn da noch mehr innerhalb des Films? Also sind wir wirklich die ganze Zeit bei ihr oder sehen wir auch Kampfhandlungen und so?
Nee, alles, also wenn, dann eben nur aus ihrer Perspektive, weil ja, irgendwann fliegen natürlich Bomben. Mhm. Und das erleben wir dann auch. Aber nee, also im Grunde findet der Krieg total im Hintergrund statt. Es geht eher um die Auswirkungen, die das auf das kleine Dorf hat, wie eben Rationierung des Essens und solche Geschichten.
Okay. Und welchen Zeitraum erzählen die? Gehen die bis 45, bis dann Katastrophe ist?
Ja,
okay.
Genau.
Ja, gut, dann, also es klingt ja jetzt erstmal nach einem, laut der Definition, waschechtem Antikriegsfilm dann, ne? Also, weil das sehen ja viele Leute so, dass man sagt so, okay, ein Antikriegsfilm darf halt per se gar keine Kampfhandlungen zeigen, sondern da geht's halt nur darum, was macht ein Krieg mit der Bevölkerung so. Und
ja, das, boah, da kann man, glaube ich, drüber streiten, ne? Ob ein
Antikriegsfilm, ja, auf jeden Fall ist super streitbar, aber das ist halt eine Position, die viele einnehmen. Unter anderem zum Beispiel Francis Ford Coppola, der Apocalypse Now nie als Antikriegsfilm verstanden hat, wo ich ihm massiv widersprechen würde. Mhm. Aber ja, der ist halt zum Beispiel der Meinung so. Der sagt halt, okay, darf halt keine Kampfhandlungen zeigen, sonst ist es per Definition laut ihm einfach kein Antikriegsfilm mehr. Okay. Aber das ist ja, das kann ja ein spannender Ansatz sein, ne? Also ich mochte das zum Beispiel auch in Casablanca echt gerne. Mhm. So, wo du genau sowas hast, dass du eigentlich keinen Krieg siehst, aber dann halt siehst du, okay, die Leute sind da alle am Arsch und wollen irgendwie nur weg da.
Ja, und sie geht ja, also gut, in Hiroshima wäre sie natürlich nachgewiesenermaßen auch nicht gut aufgehoben gewesen, aber sie geht ja erstmal völlig blind dann nach Kure, weil sie ihrem Mann dahin folgt, weil der da halt lebt und stationiert ist und seine Familie da lebt. Hm. Und was ich ganz cool finde, obwohl sie halt hier dann irgendwie zu Beginn 18 und dann 19, 20 ist, so hat sie halt immer noch diesen kindlichen Blick auf ihre ganze Umwelt. Mhm. Und als dann wieder mal Fliegeralarm ist und die Flieger ankommen und oben am Himmel ist übelste Schlacht und Bomben fallen und so, und sieht sie halt wie so bunte Farbkleckse überall durch die Geschosse, die explodieren. Mhm. Und verurteilt sich dann selber, weil wir hören ihren inneren Monolog, wie sie denkt, ah, oh, warum habe ich meinen Blog nicht dabei? Ich würde es voll gerne zeichnen. Mhm. Weil es so schön aussieht und so, ne, mit diesen verschiedenen Farben am Himmel, und sich dann aber sofort selber dafür verurteilt, dass sie jetzt diesen Impuls hat, das zu zeichnen. Mhm. Und deswegen dieses Malen ist immer bleibt immer Thema. Und deswegen, das fließt halt manchmal visuell auch in den Film ein. Mhm. Das sind auf jeden Fall ganz coole Momente. Aber ja, also unterm Strich habe ich auch gedacht, so ist eigentlich verhältnismäßig harmlos, auch wenn ich es eigentlich ganz cool finde, dass es jetzt nicht die ganze Zeit über alle Maße dramatisch ist, sondern so ihren Umgang mit diesem Daily Struggle, das ist schon auch sehr cool gezeichnet.
Okay.
Ja. Ja, eben, und dann habe ich ja nachgeguckt, was die noch so gemacht haben, und das fällt halt optisch schon echt so ein bisschen raus, weil ich glaube, das hast du sogar neulich mal mitbekommen, ich habe mal in so eine Serie reingeguckt, die auch gemacht haben, die heißt nämlich Chainsaw Man.
Ja, da habe ich von gehört, ja.
Hast du von gehört,
Alter. Ja, da ballert mich mein Grafiker immer, oder unser Grafiker immer mit zu, so, weil der massiv Fan ist. Der sagt die ganze Zeit so, Digga, guck, das ist absolut der Hammer.
Ey, weil die Prämisse ist halt so geil bekloppt, aber da wird halt ein Heute erzählt, und dann gibt's halt so magische Viecher, so Haustiere, die dann irgendwelche Funktionen haben, und der eine hat dann eben so ein Ding, was ihn in so einen Kettensägentypen verwandelt, und ist halt einfach sein Kopf eine riesen Kettensäge, Alter.
Okay.
Und damit geht er dann halt ab. Ja. Und das ist halt auch von Mappa, heißt die Produktionsfirma. Mhm. Und deswegen, die ballern ganz unterschiedliche Stile raus. Also ja, auch Inhalte, sehr offensichtlich. Weil mit 55 Credits jetzt nicht unbedingt wenig gemacht, aber das ist schon spannend. Und dieser Film hat in Japan besten Animationsfilm gewonnen, 2017. Und die Langversion, ne, mit diesen 168 Minuten, das ist wohl auch der längste jemals produzierte Animationsfilm.
Mhm. Okay.
Und das Ganze beruht aber wohl auf einem Manga, also die Vorlage ist von 2007. Und was wollte ich noch erzählen? Ach ja, es gab eine Miniseries 2018, die den gleichen Stoff erzählt, also Realfilm, 9 Episoden, ja, von 2018, auch japanisch.
Und auch animiert oder was? Oder?
Nee, Real. Mhm.
Okay, aber das klingt ja jetzt nach deiner Beschreibung so, als wäre das vielleicht nicht der beste Ansatz, wenn 2 Stunden Film schon recht lang sind, dann so eine ganze Serie da draus zu machen?
Naja, ist die Frage, ne, wie die, vielleicht gehen die ja anders an den Stoff ran.
Ja gut, müssen sie. Also wenn du kannst ja nicht 8 Folgen nur jemandem beim Kochen zusehen, da bist du ja behämmert bei.
Manche Kochsendungen gibt es seit 15 Staffeln, also.
Ja gut, aber da werden zwischendurch wenigstens einfach wahllos Leute beleidigt oder so, wenn man sich da so einen Gordon Ramsay anguckt. Immerhin das.
Nein, um Gottes Willen, also ich will jetzt nicht, das soll jetzt nicht so scheiße rüberkommen, dass das hier irgendwie kochende Movie ist. Natürlich geht's auch um mehr, kam hoffentlich rüber, aber ich sag nur, ich war ein bisschen überrascht damit, wie viel oder wie lang diese Passage ist, wo es halt darum geht, wie sie sich mit diesem ganzen Essen zubereiten arrangiert. Mhm. Aber so gesehen ist halt auch das Intro eigentlich schon zu lange, wo sie als Person etabliert wird und in ihrem Dorf ist, bis dann mal die ganze Nummer mit heiraten und so kommt. Vergeht auch schon einiges an Zeit. Aber
ist die Frage, ob es länger ist als das Menü bei The Stuntman. was gefühlt 40 Minuten geht.
Ja.
Mit lustiger Bud Spencer Zirkusmusik.
Also es ist definitiv kein schlechter Film, aber es ist, glaube ich, nicht mein liebster Anime, weil wir hatten es ja neulich davon, dass eben der andere Regisseur, dessen Namen ich jetzt leider nicht parat habe, der diese Filme gemacht hat, die so sehr Teenager-Love-Stories sind, wie eben, du hast...
Your Name und Weathering With You, ja.
Genau. Mhm. Hast du die gesehen, Hoffi?
Your Name habe ich gesehen,
ja. Okay, wie ging's dir da?
Fand ich überraschenderweise gar nicht scheiße, ehrlich gesagt. Also, weiß nicht, irgendwie hat er bei mir funktioniert, aber das ist auch zu lange her, ich könnte es jetzt nicht begründen, warum. Mhm. Ich weiß aber auch noch, dass ich, also gerade das Ende und so, dann, naja, weiß ich nicht, das ist dann schon sehr, sehr drüber und wie du halt auch richtig sagst, so sehr, sehr auf Teenie und so und ja, weiß ich nicht, keine Ahnung, ich hatte einen schwachen Moment, weiß ich nicht.
Ja, mit Weathering With You ist halt das gleiche in grün.
Ja, das habe ich auch gehört, deswegen habe ich mir den noch nicht mehr angeguckt, weil einmal reicht dann auch. Also.
Ja, und der hat ja danach dann einen gemacht, der nochmal das gleiche ist und hat aber immer Erfolg damit. Und deswegen hatte ich ja Weathering With You neulich und da war ich ganz froh, dass das jetzt mal ein anderer Regisseur ist. Aber so Animes, ja, in letzter Zeit dann doch einige gesehen, ne?
Anime-Monat bei Lee.
Seid ihr denn generell Fans von Animes? Das weiß ich bei euch gar nicht.
Würde ich schon sagen, ja.
Also ich bin tatsächlich nur Fan von Studio Ghibli und was die rausgebracht haben. Die mag ich primär fast alle. Mhm. Aber von anderen Animes nicht so. Also auch nicht die wirklich großen, so à la Akira und so. Hat mich jetzt nie so, war nie so meins.
Ja, bin ich bei. Ich weiß auch nicht. Tue mich auch mit dem Stil oftmals echt schwer. Also ich habe da auch wenig Interesse dran, muss ich sagen. So, wenn ich dann mal was gucke, so dann muss ich auch wirklich jahrelang damit zugeballert werden oder das irgendwie aus Zwang machen für einen Podcast oder so. Mhm. Aber ansonsten gibt's wenig, was mich da hinlockt. Ich habe auch bis heute Ghost in the Shell leider nie gesehen. Also weiß ich nicht.
Den habe ich auch noch nie gesehen, glaube ich. Den Anime. Hast du hier schon mal gebracht, oder?
Ja.
Ja. Stimmt.
Ja, der wird ja auch über alle Maßen gelobt und so, aber irgendwie, ich weiß auch nicht. Also, das kommt bei mir nie so an, wie irgendwas, was mit echten Darstellern oder DarstellerInnen irgendwie erzählt wird.
Ja gut, das würde dagegen sprechen, dass ich generell Animationsfilme mag. Also, das ist ja, da sind ja auch keine realen Darsteller. Also, da generell Animationsfilme feiere ich schon, aber halt Animes.
Ja. Ist schon ein eigener Stil.
Ist ein eigener Stil.
Definitiv.
Ja, also es beschränkt sich bei mir aber auch nicht auf Anime. Ich gucke auch nicht gerne Animationsfilme. Ah, also.
Okay.
Ja.
Naja gut, haben wir dir keinen aufgetragen. Insofern passt ja.
Was ist da schiefgelaufen in der Kindheit, Hoffi? Who hurt you?
Ich weiß, nee, niemand, wirklich nicht. Also keine Ahnung. Ich meine, es gibt natürlich einen Zeichentrickfilm, den ich absolut überragend finde. Das ist Disney's Robin Hood. Den liebe ich heute noch. Und das ist ja auch nicht alles scheiße, ne? Also ich mag auch König der Löwen und was weiß ich nicht alles. Nicht der erste, aber jetzt heutzutage, bitte?
War nicht der erste Film, den du hier mitgebracht hast, Basil, der Mäusedetektiv?
Ja, genau. Zum Beispiel mag ich auch, aber ich bin jetzt halt auch nicht, also weißt du, ich habe so das Gefühl, so viele Leute so in meinem Alter, die machen gerade voll einen auf Nostalgie und gucken sich ihre ganzen Kindheitsfilme wieder an und so. Mhm. Irgendwie habe ich das Bedürfnis, abseits von Star Wars und Indiana Jones nicht. Und du, keine Ahnung, weiß ich nicht, also auch heutzutage, da schwärmen ja immer alle von Pixar und das wird immer sofort geguckt und so. Gut, jetzt Elements nicht, aber ansonsten, auch gerade wenn das irgendwie bei Disney Plus dann direkt rauskommt und so, diesen Impuls habe ich einfach nicht. Also es ist jetzt nicht so, dass das hate oder so, ich gucke es mir halt einfach nicht an, weil ich kein Interesse dran habe. Also.
Okay.
Ja.
Ja, du, jedem das seine, fair enough.
Jo.
So, was kann ich noch erzählen zu dem Film, dass er fast 20 Millionen eingespielt hat? Und ansonsten Punkte.
Ich kann auch erzählen, dass er seit April 2022 im Lostopf schlummert.
Oh ja.
Und schönen Gruß an Zara.
Mhm. Da haben wir ja schon oft etabliert, dass die einen speziellen Geschmack hat, ne?
Hat sie ja.
Ja.
Und ist sehr kritisch, aber ich glaube, sie ist mehr Anime-Fan als wir beide.
Ach, aber dann können wir, vielleicht kannst du mal eben nachgucken bei Letterboxd, was den Film angeht, weil dann, du müsstest ja dann ihre Bewertung sehen, richtig?
Klar.
Cool. Es wäre mal jetzt interessant zu wissen, wie sie den fand.
In this corner of the world. Gucken wir mal rein. Ja, das Plakat ist schon noch sehr, sehr süßlich. Activity from France. Hat Sarah nicht gelockt.
Dann guck mal auf den anderen Eintrag. Wie gesagt, es gibt da zwei auf Letterboxd.
Mhm.
Was jetzt bei der 2019 oder 2016 jetzt Version?
5 Sterne, Dennis 4,5. Ich bin jetzt bei der 2016er Version.
Mhm.
Ich guck mal nach der anderen. Ah ja, 2019.
5 Sterne von Dennis?
Nee. Ja.
Oder? Doch.
Nee, 4,5 von Dennis.
Okay.
Nee. Da ist er nur bei 2 Leuten auf der Wunschliste.
Hm. Okay.
Auf der Watchliste, aber hat sie dich gelockt? Dann klär uns mal auf, Sarah, wie du zu dem Film stehst, aber ob du den magst, aber ich glaube, die Losfilme, die sie beigetragen hat, das sind schon alles Herzfilme. Aber kann sonst gerne nochmal selbst schreiben oder kommentieren.
Okay, dann lese ich jetzt die Punkte vor. 7,8 gibt es auf IMDb. Metascore ist bei 73. Auf Rotten Tomatoes von der Kritik 7,7. Publikum ist bei 4,3 und Letterboxd bei 4,0. Wobei ich jetzt gestehen muss, dass ich nicht weiß, welchen von beiden ich gelockt habe auf Letterboxd. Dann mal hoffentlich sinngemäß den älteren. Ja. Dann stammt auch von dem der Durchschnittswert.
Mhm.
Alright.
Ich fange an, oder?
Guess fängt an.
Ich sag 6,5.
Mhm.
Schwebte mir auch vor, entweder 6,5 oder 7. Hm. Nee, ich glaube auch 6,5. Das war der erste Impuls, ich gehe damit.
Ich bin bei 7.
Doch eine 7.
Ach, Kacke!
Ja, ich habe auch noch überlegt, ob es
eine 7 ist. Ich sollte einfach aufhören, auf mich zu hören selbst. Das ist, vielleicht ist es das.
Vielleicht ist es das.
Vielleicht ist es das. Vielleicht muss ich mich einfach selber mit mir kritischer auseinandersetzen.
Sich mehr selbst ignorieren, ja, das ist so ein guter Vorsatz.
Ja. Ja, auf jeden Fall. Sich einfach auch ein bisschen weniger fühlen insgesamt.
Überhaupt weniger fühlen, ja.
Ach, ja.
Ja, jetzt haben wir ihn gerade erwähnt. Unseren Azubi Dennis mit seinen 4,5 Sternen für In This Corner of the World.
Mhm.
Und jetzt kommen wir zu seinem Auftragsfilm für diesen Monat.
Mhm.
Der Bursche fährt ja auch, ist jetzt ein neuer Trend, zweigleisig zu fahren bei Steady und bei Patreon, sich anzumelden und zu sponsern.
Ach, er jetzt auch?
Er jetzt auch, aber es soll uns recht sein. Er hat jetzt, im Moment hat er doppelte Losmacht.
Okay.
Weil jetzt kann er bei Steady auch mal kommentieren und da so die Spalten ein bisschen beleben. Und nach wie vor hat er natürlich über Patreon seine Auftragsmacht und kann uns da Filme auch auftragen jeden Monat.
Und der stammt von ihm?
Der stammt von ihm. Sorry to Bother You. Auch ein Film, den ich auf meiner Watchliste schon seit langer Zeit habe. Insofern, in der Sicht spielte der mit den Karten.
Das ging mir genauso.
Ja, dann würde ich sagen, bevor wir noch weiter ins Detail gehen, raten wir die Punkte des Gegenübers.
Wobei, eine Sache, glaube ich, wichtig fürs Raten, wir haben den alle zum ersten Mal gesehen. Stimmt?
Ja. Ja.
Okay. Ja, dann Guess will's vorlegen. Ich habe vorhin...
Ob das jetzt ein meisterhafter Film ist oder eher...
Hurensöhnige Müllfilme aus Scheiße.
Oder eher sowas, wenn ich mal jemand zitieren darf. Das wird sich rausstellen. Aber ich glaube, Lee ist bei einer 9.
Mhm.
Und Hoffi 8. Ich gehe mal auf die Schiene.
Okay. Das ist wieder ein Film, wo ich mir danach notiert habe, wo ich euch so sehe. Und ich sage, Guess ist bei 7. Und Hoffi bei 7,5.
Interessant.
Mhm. Ja, boah, ich finde es hier unglaublich schwer. Also,
ist es, oder?
Das kann ich schon mal sagen. Ich habe mir das auch aufgeschrieben. Ich glaube, ihr seid beide bei 7, aber das ist auch mehr so ein Safe Guess als alles andere.
Ja, ist sicher nicht für jedermann. Das ist ein bisschen tricky hier. Habe ich mir auch gedacht bei dem Film. Ja, Regisseur und Drehbuchautor von Sorry to Bother You, Boots Riley. Lee und ich wissen, wer das ist, aber Metalhead Hoffi denkt, das gibt's wahrscheinlich im Schuhgeschäft zu kaufen.
Ja, das ist, also mir sagte der Name nichts, wieso?
Das ist jemand aus der Hip-Hop-Szene, das ist einer der beiden MCs von The Coop. Das ist eine Hip-Hop-Kombo aus den 90ern, die ziemlich groß war und der hat den Film inszeniert.
Mhm.
Digga,
ja, das ist ziemlich, ein sehr geiler ziemlich Film. Groß, ist glaube ich übertrieben, ne?
Aber ja gut, ziemlich groß waren die nicht, aber so in Hip-Hop-Kreisen kennt man The Coop auf jeden Fall schon. Also die haben, war schon damals recht populär.
Ja.
War auch aus Oakland, oder? Also
das ist sehr gut möglich, ja.
Ich glaube, die waren beide aus Oakland. Ja, ja, Sorry to Bother You. Erstsichtung von uns.
Ja.
Und
für Fans von Atlanta.
Für Fans von Atlanta durchaus, ja. Das passt ja auch, dass Donald Glover hier als Hauptrolle angedacht war.
Mhm.
Und dass er dann seinen Kollegen aus Atlanta empfohlen hat, weil er ja nicht konnte.
Ging euch das nicht so? War für mich wie einfach eine recht lange Atlanta-Episode.
Hat definitiv was davon.
Nie gesehen. Keine Ahnung.
Ja, gut. Okay.
Ja, ich werde mal die Story zusammenfassen. Mhm. Also wir sind in Oakland, habe ich schon erwähnt, und es geht um den Slacker Cassius Green, Und das ist die Rolle von Lakeith Stanfield. Der muss mal klarkommen, weil als er gerade seine Freundin Detroit vögeln will, geht das Garagentor plötzlich auf und dann gibt es einen Blick zur Straße mit neugierigen Passanten, die da vorbeilaufen, weil das Garagentor ist kaputt und öffnet sich aber zu auch mal von alleine. Und zudem hat er bei seinem Cousin, in dessen Garage er wohnt, ich glaube, es ist sein Cousin, oder, Diego?
Er wohnt beim Onkel.
Bei seinem Onkel, okay.
Genau, ja.
Genau. Ist er mit der Miete im Verzug und braucht auf jeden Fall Kohle.
Deswegen ist es auch schon so geil, dass er dann sagt, so, ich muss, mein Vermieter wollte das reparieren und sie so, Mann, dein Vermieter ist dein Onkel.
Ja, ja, ist schon geil, wie sie da korrigiert. Ja. Und er sucht sich dann einen Job in so einer Telefon-Marketing-Firma, wo sie dann natürlich einbläuen, hat man schon auch tausendmal gesehen. Wir hatten es ja hier bei Glengarry Glen Ross und so eine Sachen, weißt du, wo die eingebläut kriegen, pass auf, das hier ist euer Skript. Stick to the script, so, weißt du, ihr müsst euch danach richten und so, und logisch, wer die meisten Verkäufe macht am Telefon, der ist der Man, Wolf of Wall Street, diese ganzen Szenarien, wo die alle ums Telefon rumhängen und sich dann freuen, wenn einer einen Abschluss hat. Mhm. Hast natürlich auch so eine Klingel, weißt du, die dann irgendwie rot aufleuchtet, wenn einer einen Abschluss getätigt hat und so weiter und so fort. Und Cash ist aber ziemlich erfolglos, kann man sagen. Und dann gibt ihm ein älterer Kollege, der neben ihm sitzt, der von Danny Glover gespielt wird, gibt ihm dann den Tipp, Digga, benutzt deine weiße Stimme. Und hier finden wir raus, dass einige schwarze Mitbürger eine White Voice haben und dann direkt umstellen können in diese weiße Stimme. Und dann wirkt das ganz anders am Telefon. Und plötzlich hat er einen Abschluss nach dem anderen und wird recht erfolgreich mit dieser Taktik. Und hier merken wir, okay, dieser Film ist nicht so linear oder normal. Hier läuft nicht alles normaler, wie man es kennt, weil das mit dieser schwarzen und weißen Stimme, die dann komplett irgendwie ein anderer Schauspieler hat und auch synchronisiert, das finde ich schon auch ganz... ganz kreativ. Und parallel dazu fangen halt seine Kollegen an, eine Gewerkschaft zu organisieren, um bessere Arbeitsverhältnisse da zu schaffen, um mehr Geld einzufordern und so weiter und so fort. Und während die anfangen zu protestieren, steigt Cassius aber karrieremäßig auf und kommt dann in diesen mysteriösen, geheimnisvollen Lift, der in die oberen Etagen führt, weil da sind dann die Macher, da sind die Leute, die dann richtig Asche machen. Und ich weiß nicht, wie weit ich hier jetzt noch spoilerfrei erzählen kann, aber das ist filmisch gesehen ein sehr wilder Ritt, weil das fängt an wie so eine Slacker-Komödie, geht dann in so eine Sozialstudie à la High-Rise, so was Kapitalismus angeht, rein symbolisch. Und am Ende ist es schon fast so ein Horrorfilm. Also da wird schon fast wieder so ein Horrorszenario, wie es inszeniert ist, das Finale und die letzten 20 Minuten. Insofern ist das echt eine sehr abgefahrene Mischung, wie ich finde. Und die ist gut besetzt. Also neben Lakeith Stanfield, seine Freundin wird gespielt von Tessa Thompson. Terry Crews spielt besagten Onkel Diego. Der Typ, der da ebenfalls arbeitet und der diese Gewerkschaft organisiert, der so ein bisschen auf die Barrikaden geht, Steven Yeun. Armie Hammer sehen wir noch später. Und die Stimmen, die halt extrem entfernt sind von einem Afroamerikaner, da weiß ich halt nicht, ob wir da aus Spoilergründen vielleicht die Stimmen nicht nennen sollten oder die Schauspieler oder ob das jetzt ein Spoiler wäre, wenn man sagt, wer die spricht. Was sagt ihr?
Also ich glaube, vor allem mit dem einen Namen können die wenigsten was anfangen. Aber
also mir wäre das komplett egal, ehrlich gesagt. Also wenn ich jetzt mal so aus Konsumentensicht gehe, so, also ich würde das wahrscheinlich sogar wissen wollen, weil
okay.
Es nimmt dir ja nichts von der Handlung vorweg oder so.
Nee, das nicht, aber ich wusste ja nicht, ob es vielleicht so ein Überraschungseffekt wie so ein Cameo ist, was du ja jetzt... Was
ja, im auch Grunde wäre der Überraschungseffekt aber schon, dass die plötzlich mit einer weißen Stimme sprechen.
Eben, wenn dann hätte ich das verschwiegen, aber...
Na gut, dafür ist es zu spät.
Finde ich auch nicht wichtig. Also das kann man ruhig machen. So, ich glaube nicht, dass du gespoilert hast. Und ich glaube auch, man spoilert nicht, wenn man den Namen sagt.
Okay, also da sind dann Leute wie Patton Oswalt, David Cross und Lily James, also extrem weiß. Und dann aber auch Rosario Dawson ist auch daneben.
Hell yeah.
Und sehr prominente Leute, die einfach nur ihre Stimmen halt in bestimmten Szenen dem Film leihen. Und ja, würdet ihr da noch was hinzufügen und wie fandet ihr das?
Also ich glaube, wichtig bei dieser weißen Stimme-Sache ist, dass das akustisch auch hervorgehoben ist. Also die Leute klingen eindeutig halt synchronisiert. Heißt, die Atmo ist in dem Moment auch weg, wenn die sprechen. Mhm. Und das wird auch kommentiert von außen. Aber das, glaube ich, wäre einfach wichtig zu wissen, für dieses Stilmittel, weil ich fand's befremdlich und hab auch das den Rest des Films nie wirklich loslassen können, dass ich das irgendwie nicht gut fand.
Okay.
Ja, gehe ich mit.
Okay.
Gehe ich mit.
Ja, also dadurch, dass es gewollt war und das kommentiert wurde, sollte es ja so sein. Insofern habe ich das gut gekauft. Und jeder, der schon mal einen Argento-Film gesehen hat, der hat hier nichts Neues gesehen, was die...
Ja, aber halt nicht in dem Mix mit dann normalen Stimmen, mit normaler Atmo.
Ja, aber also fangen wir mal bei der Urprämisse an, dass Schwarze mit einer weißen Stimme reden. Weißt du, dann ist die technische Umsetzung ist für mich nicht so schwer tolerierbar.
Ich sage ja nur, mir ist es halt schwer gefallen und es hat den Rest des Films eben auch nie wirklich aufgehört.
Okay, verstehe. Habt ihr High-Rise gesehen?
Nee.
Den von mir erwähnten.
Nee, aber das ist doch einfach nur, wie heißt denn der Bong Joon-ho-Film?
Ach so, du meinst Snowpiercer.
Snowpiercer, genau. Ist ja einfach nur Snowpiercer im Hochhaus, oder nicht?
Ja, ist nicht schlecht, der Vergleich. Klar, also auch so verschiedene Klassen und darf nicht jeder rein. Hm. Und man hat die Möglichkeit, halt aufzusteigen, aber es ist halt sehr schwer. Sozial, ja, logisch. Ja. Könnte man in die Schublade packen.
Mhm. Okay, für mich war das eher Devil's Advocate.
Mhm. Mhm. Ja, doch. Stimmt.
Passt auch.
Und ja, also ich fand das, die ersten paar Minuten fand ich das interessant. Wollte wissen, was da geht. Und als er dann mit dem Job anfängt und erkennt, dass er gut darin ist, war für mich nicht nur klar, was demnächst passiert, sondern wie die Nummer ausgeht.
Ja.
Und das war so unfassbar generisch, dass ich frühestens zu einem Zeitpunkt überrascht wurde, als Pferde ins Spiel kam. Mhm. Und dann aber halt auch nur für einen kurzen Moment, weil auch da war der Verlauf dann wieder wahnsinnig generisch. Und war dann unterm Strich halt echt enttäuscht von der Nummer.
Echt, ja?
Ja, Mann. Fand das echt nicht gut.
Ja, da würde ich mich direkt anschließen. Also ich meine, ich habe nichts erwartet, aber ich bin da exakt bei dir. Also ich fand die Stilmittel, die hier zum Teil gewählt werden, auch wie das inszeniert ist, wenn er irgendwie bei den Leuten anruft, ne, dass er halt wirklich da dann in dem Raum ist quasi.
Ja, das ist cool.
Mit dem er gerade telefoniert und so. Ja, das ist ganz nett, aber auch daraus wird ja so überhaupt nichts gemacht, weil er direkt wieder abgewürgt wird. Ja. Das fand ich super schade. Das mit der Stimme, wie gesagt, hat mich auch super rausgerissen, weil auch da wieder die Idee cool ist, aber die Umsetzung, also ich fand das sogar mangelhaft so, ich fand das echt nicht gut. Und dann halt eben diese Kritik, die da halt geäußert wird, boah, also das ist halt so,
platt.
Ja, okay, sowas erzählt ja halt irgendwie so ein Elfklässler, der irgendwie kurz davor ist, sich zu entscheiden, okay, mache ich jetzt Abi oder ich weiß nicht, mache jetzt doch eine Ausbildung so, und der kommt ja halt mit solchen Sachen. So, wo ich mir denke, boah, das ist mir einfach zu platt. So, ja. Also auf so vielen Ebenen, auch am Ende bildlich einfach viel zu plakativ irgendwie dargestellt. Ich fand Armie Hammer tatsächlich ganz cool, auch wenn es mir ein bisschen widerstrebt, den zu loben, nach all dem, was man da so hört. Aber fand ich, hat er ganz cool gemacht, so passt irgendwie in die Rolle. Und also diese unnormal lange Line Koks, die er sich da reinzieht, das ist schon wirklich beeindruckend. Aber ansonsten, ja, weiß ich nicht, finde ich halt, dass das irgendwie ein solider Film ist. So. Also ich glaube, der kann Leuten was geben, aber an mir ist er weitestgehend dran vorbeigegangen, ehrlich gesagt.
Sehe ich echt genauso. Witzig.
Krass.
Ich finde das auch wahnsinnig platt, mit welchen Sinnbildern hier hantiert wird. Ich meine, Alter, der Typ heißt Cassius Green. Genannt Cash und Green mit Nachnamen. Also,
ja.
Im Ernst?
Genau. Mhm.
Deswegen, ja, ich finde es alles recht platt.
Also, generisch wäre das Letzte, wie ich diesen Film hier umschreiben wollen würde. Für mich war das echt ein geiler Ritt. Und was so abstrakte, obskure Szenarien angehen, mit einer trotzdem interessanten Handlung, hier finde ich, kann sich Dupieux definitiv was abschneiden von. Aus meiner Sicht.
Was?
So geht das nämlich.
Nee, Alter.
So geht absurde Filme inszenieren mit Story und mit interessant von Anfang bis Ende.
Aber die Story ist wirklich wahnsinnig generisch, Guess.
Ich sehe
das nicht.
Ich habe es gerade gesagt, Advokat des Teufels. Der Typ kriegt ein am Anfang uninteressant, aber dann sehr schnell interessantes Jobangebot, ist gut darin und geht dann ohne Rücksicht auf moralische Werte, weil er Bock auf viel Geld hat, geht er da weiter, als er ursprünglich gedacht hätte. Das ist eins zu eins Devil's Advocate.
Du brichst das aber sehr hart runter gerade.
Aber also, das ist doch die Story, die hier erzählt wird.
Ja, aber hier geht es ja auch um Sklaverei und so eine Geschichten. Also das sind ja alles Sachen, die du in so einem Berufsaufsteiger Szenario normalerweise nicht drin hast.
Aber das, was hier eben dann so mit reinspielt, wie jetzt Sklaverei und andere Themen aus der heutigen Gesellschaft oder länger her, das ist alles wahnsinnig platt da reingedrückt. Hm.
Fand ich nicht.
Okay.
Aus meiner Sicht fand ich das alles anders platt.
Ja, aber das mit Dupieux zu also die Handlung ist viel zu generisch für Dupieux, Alter, vergiss es.
Okay. Generisch. Also ich nenne hier 10, wie gesagt, ich habe ja 10 Momente in diesem Film, die habt ihr auch schon aufgezählt. Pferde, Sklaverei.
Ja, das sind aber alles halt nur
die synchronisierten Stimmen. Ja, aber das sind alles Momente, die könnte auch in einem Dupieux-Film vorkommen, wo du die ganze Zeit fragst, was soll das? Und hier habe ich mich halt nicht gefragt, was soll das, sondern hier hat sich das alles irgendwie zusammengefügt zu einem größeren Ganzen, was ich halt gefeiert habe.
Ja, aber das macht das
Grund, weil es halt viel einfacher ist.
Das macht das Grundgerüst ja nicht weniger generisch, wenn du diese Ausschmückungen nimmst.
Ja, wenn du den Film runterbrichst, natürlich, was die Story angeht, die Handlung, dann hat man das schon 1000 Mal gesehen, hast du richtig.
Ja. Und das meine ich, das ist halt, das würdest du so bei Dupieux halt nicht finden.
Macht da, glaube ich, aber auch mit Absicht, dass er so dieses von wegen, wo er diese Abschlüsse feiert und wo die sich dann so High Five geben mit diesem Typen, der so komplett tätowiert ist, irgendwie sein Vorgesetzter und so. Das sind so auch Momente, die hast du in einem anderen Film schon gesehen. Aber hier war das, für mich war das in dem Moment halt so eine Satire auf diese Art von Film.
Naja, ist es ja auch.
Und aber das ist alles sehr überspitzt inszeniert.
Ja.
Aber ja, gut, man muss es halt kaufen und mögen. Und ich habe ihn sehr gerne gesehen. Kann verstehen, dass dieser Film auf der Schneiderliste drauf ist. Neben Freaks.
Das wiederum kann ich nicht verstehen.
Nee, ich auch nicht. Also ich wüsste wirklich wenig Gründe, warum man den gucken sollte. So, also ich würde den halt, wie gesagt, in so einem Alter, keine Ahnung, wo du noch nicht so viel gesehen hast, keine Ahnung, wie gesagt, du bist jetzt 18, 19, so wechselst jetzt gerade von Abi in Richtung Studium. Ja, dann kannst du den machen und wahrscheinlich gibt dir der dann halt auch relativ viel. Aber
vielleicht bin ich gerade in der Phase meines Lebens.
Ja.
Du, nee, es sei dir ja gegönnt, dass du dem was abgewinnen kannst. Ich kann mir nur vorstellen, dass jetzt auch so, weil als ich die Zahlen gesehen habe, dachte ich echt so, Alter, was ist denn jetzt los? Hm. Aber ich kann mir das nur darüber erklären, dass das jetzt halt die Sorte Film ist, den du in einer woken Gesellschaft halt nur schwer verurteilen kannst,
ja,
weil du es dann um die Ohren geballert kriegst, weißt du, weil hier zu viele wichtige Themen irgendwie thematisiert werden. Aber ich sag dir eins, Alter, wenn das Ding in den 90ern rausgekommen wäre, das wäre hart verrissen worden.
Ja, oder ein Kultfilm. Ich mir auch vorstellen.
Kultfilm
glaube ich nicht.
Doch?
Glaube ich wirklich nicht. Nee.
Es gibt beide.
Also ich weiß nicht.
Also wenn das ein Kultfilm ist, dann müssen Michel Gondry ja der Kult-Olymp sein. Alter.
Das ist, geht in die Richtung definitiv.
Ja, aber eben auch nur am Rande halt, finde ich.
Ja, weiß ich nicht. Also es gibt so Filme, wo man sagt, so ja, Alter, generischer geht's nicht oder keine Ahnung. Oder das hat man schon 1000 Mal gesehen. Und das ist eben ein Film, den ich nicht so 1000 Mal gesehen habe, so wie er gemacht worden ist. Und so die Szenen, die hier drin sind, die vergisst du eben auch nicht so leicht. Wenn ich den Film jetzt... Ich will ihn nicht mit Freaks vergleichen, aber wenn den Film jetzt mit 12, 13 anderen sieht, dann ist das ein krasser Ritt. Dann ist das ein Film, den er, wo er auch sagt, Alter, was für ein Trip war das denn? Ich finde ihn krass, also weil der...
Ja, ist aber auch jeder Transformers-Film, wenn du den mit 12, 13 siehst.
Ja, aber nicht so, dass du sagst, so von wegen, ja, so eine Filme habe ich noch nie gesehen. Das ist schon eine Art Film, wo ich sage, hier sind Momente, ich finde die sehr kreativ und einfallsreich und habe sowas noch nicht vorher gesehen. Also ich finde ihn, ich kann ihn wenig vergleichen mit anderen Filmen. Also wenn du die Story runterbrichst auf bestimmte Momente, ja. Da gibt es bestimmte Filme, wo man hier einen Vergleich ziehen kann. Und ich bin auch alles andere als woke, aber das hat mich hier überhaupt nicht gestört.
Ja, ich weiß nicht. Ich meine, die Themen, die er anspricht, so, die sind natürlich wichtig. Aber ich meine, das, was er da ja abbildet oder gewissermaßen auch zwischendurch irgendwie überspitzt oder parodiert oder sonst was, das ist ja im Grunde nicht mehr parodierbar. Also die Kritik ist hier ja, okay, die Weiße haben Afrika ausgebeutet und jetzt beuten irgendwelche Milliardäre halt die Arbeiterklasse der Weißen aus. Also das ist ja so banal. Und ich meine, guck dir die Realität an. Also wenn du guckst, irgendwie was ein Bezos macht, was ein Elon Musk macht und so, dann ist ja das, was er hier überspitzt darstellt oder dann halt eben mit dieser Pferdethematik und sonst was. Also das ist ja so dünn. Also er macht da ja gar nichts aus. Das ist ja einfach nur ein plakatives Mittel, um es den Leuten halt irgendwie reinzudrücken. Und ich weiß nicht, ich könnte mir halt auch vorstellen, dass wenn du halt von solchen Themen keine Ahnung hast oder halt noch nie irgendwie so Kapitalismuskritik gesehen hast, so dass der dann halt auch richtig einschlägt. Aber ich weiß nicht, ey. Also bei mir hat's wirklich wenig bis gar nicht funktioniert. So, ich kann den Film wirklich nur dafür würdigen, dass das, was er anspricht, halt richtig ist. Mhm. Aber darüber hinaus wird's echt schwierig.
Abgefahren.
Ja, ich konnte dem audiovisuell schon auch eine Menge abgewinnen. Also ich finde, der ist inhaltlich für mich wahnsinnig dünn. Mhm. Also da hat er echt fast schon versagt. Aber ich mochte einen Großteil der Inszenierung. Ich fand diese verschiedenen visuellen Spielereien, die es hier gab, wie eben am Anfang diese Gespräche mit, er sitzt plötzlich mit denen im Raum. Mhm. Aber da bin ich auch voll bei Hoffi, da haben die viel zu wenig draus gemacht. Aber gut, wer weiß, vielleicht auch eine Budgetfrage, ne? Weil der Film war nicht teuer und so eine Spielereien sind halt teuer. Mhm. Aber dann ist eben so ein bisschen schade, weil ich glaube, also als das erste Mal passierte, dachte ich, okay, jetzt erzählen die eben darüber sein Talent, dass er am Telefon so gut ist, dass er eben gefühlt mit denen in einem Raum sitzt und die deswegen besser lesen kann als andere und so, ne?
Genau, und die zwischendurch sogar mit dem Ficken aufhören, einfach weil er so interessant ist am Telefon, ja. So solche Geschichten.
Ja. Genau. Aber das wird eben auch nur angerissen und dann findet es eben nicht statt. Aber eben, sei es drum, vielleicht Budgetgründe und so. Und es gab so ein paar eben audiovisuelle Spielereien, die ich cool fand. Und ich mochte natürlich auch alle beteiligten Schauspieler. Ich fand Tessa Thompson echt gut. Mhm. Alter, fand die richtig gut in der Rolle. Lakeith Stanfield wiederum bestenfalls solide. Den mag ich so bei Atlanta schon mal deutlich lieber als hier in dem Film. Und dann ja eben, wie gesagt, bin ich nie so richtig drauf klargekommen mit dieser Stimmensache. Also hat der Nummer halt nicht geholfen. Deswegen, also bin da gut durchgekommen, aber finde den wirklich nicht gut.
Krass. Hätte ich nicht gedacht. Ich dachte, dass euch der gefällt. So ja. Wie er mir gefällt hat, ja.
Okay, klingt so, als hätten wir uns hier wieder alle hart daneben gesetzt beim Punkteraten.
Ja, offensichtlich alle. Insofern macht die Sache spannend, weil alle daneben liegen.
Ja. Wollt ihr mal einen aktuellen Zwischenstand? Oder?
Nee, wir können jetzt die Punkte nennen und dann nennst du uns einfach das Gesamtergebnis, oder?
Ja.
Also
ja,
er geht eine Stunde 52, ist aus dem Jahr 2018 und das besagte Budget, was die erwähnt hat, beträgt 3,2 Millionen. Also ist jetzt wirklich kein Blockbuster. Hat aber über 18 Millionen eingespielt. Also, war schon recht erfolgreich, lief auf ein paar Festivals. Aber es ist nicht so leicht zu gucken. Den könnt ihr kostenpflichtig bei Amazon mieten. Ansonsten wird dann, glaube ich, nirgends gestreamt, soweit ich das richtig gesehen habe.
Mhm. Habt ihr gesehen, dass Forrest Whitaker einer der Produzenten ist?
Ja.
Nee.
Stimmt. Der ist ja auch nochmal im Cast. Kann man auch nochmal erwähnen. Haben wir, glaube ich, nicht genannt. Ja, sorry to bother you. Wollen wir die Punkte nennen?
Ja.
IMDb 6,9, Metascore 80, Rotten Tomatoes 7,8, vom Publikum 3,7 und Letterboxd ebenfalls 3,7.
Und jetzt wird es spannend. Die Auflösung. Also Guess, du mochtest den.
Ja,
was heißt 8,5?
Mhm. Oha.
Halleluja. Hoffi.
4,5.
Alter.
Bei mir jetzt noch für 5 gereicht, aber finde ich ja geil, dass Hoffi und ich den Film hier so ähnlich sehen.
Oh je. Das könnte mein 4,5 könnte mein 5. Niedergang sein.
Ja, aktuell warst du noch vorne, aber jetzt gucken wir mal, ich muss hier mal rechnen.
Das dreht sich jetzt wieder wahrscheinlich. Ja, dann rechne mal. Du kannst ja noch ein bisschen Werbung machen für ja, ihr Film in der Zeit und sagen, wo ich die Leute bei Social Media und so finden können.
Ja, das kann ich natürlich machen. Also uns kann man überall finden, wo es Podcasts gibt. Wir sind bei Instagram, machen da irgendwie lustigen Krams mit Videos und Bildchen. Das gleiche bei YouTube, Letterboxd, wo auch immer ihr Ja hier Filme sucht. Wenn ihr das Ja hier Filme-Signal anschaltet, sind wir da.
Überall, wo es Scheiße gibt, gibt es auch Ja hier Filme.
Ja, so ist das, genau. Überall, wo es auch Bewegtbildbanausen gibt, im Übrigen, außer Patreon.
Hurensöhnige Filme aus Scheiße.
Genau das, ja. Genau, und dann kann ich vielleicht mal ankündigen, ich weiß gar nicht, wann diese Folge hier rauskommt, aber die aktuellste Folge oder die nächste, die jetzt kommt bei uns, wird Indiana Jones 5 sein, als Hauptfilm. Und ich habe Angst vor diesem Film. Ich gucke den morgen im Kino und ich habe wirklich Schiss davor.
Kann ich verstehen.
Das könnte richtig, richtig wehtun.
Ja, kann ich verstehen, dein Schiss, aber ich sag mal so, der Fall ist nicht so hoch, wenn wir den Teil noch mit reinnehmen, den es nie gegeben hat. Insofern geht man wahrscheinlich nicht mit allerhöchsten Ansprüchen daran.
Ja, nee, aber man wünscht sich ja irgendwie als Fan irgendwie trotzdem, dass das Ganze dann doch noch irgendwie zu einem vernünftigen Abschluss geführt wird, so, ne? Und ich weiß nicht, das ist halt so dumm, die Hoffnung stirbt halt zuletzt, aber sie stirbt halt.
Ja.
Das ist echt ein Problem.
Aber irgendwie, weiß nicht, also es ist so, das sind so die Leute aus unserer Jugend, aus unserer Kindheit, so was die Filme angeht. Und man freut sich ja dann trotzdem so, dass sie dann nochmal zurückkommen, weißt du, dass sie halt irgendwie 40 Jahre später, nachdem die Filme gedreht worden sind, dass die halt nochmal irgendwie auf der Leinwand, dass du die auf der Leinwand sehen kannst in einem neuen Abenteuer. Das ist schon irgendwie geil. Also du kannst die Vorfreude da nicht komplett abstellen.
Nee, das stimmt schon. Man hat in der Regel Bock, bis man den ersten Trailer sieht. Ja.
Ja.
dann ist eigentlich vorbei.
Aber mit der Vorfreude kommt ja auch die Angst, dass es so in die Hose gehen könnte.
Ja, klar. Auf jeden Fall. Ja.
Na gut.
So, ich habe ein Endergebnis.
Lee hat ein Endergebnis.
Mhm. Ja. Was glaubt ihr? Wie ist die Nummer ausgegangen?
Wie starten wir in diesem Monat?
Ich habe keine Ahnung.
Wahrscheinlich habe ich es wieder verkackt mit dem letzten Tipp. Weil ihr ahnungslose Banausen seid.
Das trifft's. Zumindest was die Punkte angeht. Also Guess bringt's auf 10 miese heute.
Und ich habe geführt vor dem Film, ja?
Nice,
ja.
Zweistellig.
Geil.
Davor hast du geführt. Wohlgemerkt nur mit 2,5, ne? Also du hast jetzt halt in der Runde mal kurz 7,5 miese geholt.
Alter.
Geil.
Ja. Ich bin bei 7,5 miesen gelandet, was auch, glaube ich, Rekord ist.
Nicht schlecht.
Und Hoffi ist der Sieger mit 6,5 Punkten.
Hey.
Nice.
Yay.
Hoffi vor Lostopf.
Geil, Alter.
Ich glaube, das ist das erste Mal tatsächlich.
Echt? Ja, siehst du, das Anarcho-Punkte-Raten ist natürlich wieder voll, deine Baustelle.
Ja, da gewonnen zumindest. Also das Ding ist, ich glaube, ich bin einmal wegen Unentschieden im Lostopf gelandet, aber gewonnen habe ich, glaube ich, alleine noch nie. Ja.
Fett. Ja, weil mit dem alten Punkteraten deine 6,5, die du hier auch heute wieder gemacht hast, nicht reichen, sondern jetzt müssen wir halt 7,5 und 10 machen, damit du mal gewinnst.
Aber es ist schon geil, Guess, wie du jetzt einfach bei mir 4 Punkte daneben, bei Hoffi 3,5 Punkte
das
daneben.
Das hätte ich echt nicht gedacht. Dass ihr beide da so gegenschießt, ist echt krass.
Ja, lustig.
Ja, wer drauf getippt hat, dass Hoffi 6,5 macht und Lee 7,5 und ich 10. Glückwunsch, ihr habt 3 Punkte in dieser Folge gemacht. Aber vielleicht gut, die Laufzeit zwischen 2 und 2,5 Stunden, das kriegt er eventuell gebacken, also das ist machbar.
Ja, wahrscheinlich.
Ja.
Ach, wie lustig.
Das war doch wieder lustig. Ein paar Supporter glücklich gemacht, also per Los und per Auftragsfilm.
Ja, danke an Hoffi, dass er sich den Stress macht und mit uns
Filme guckt.
Vielen Dank an Hoffi, immer lustig mit dir. Und so lustig, dass wir auf jeden Fall nochmal eine Supporter-Episode aufnehmen.
Mhm.
Das heißt, neben der regulären werden die Supporter noch in die Nuss kommen, den Burschen hier noch ein zweites Mal zu hören. Und da bin ich durch soweit. Wie sieht's bei euch aus? Habt ihr noch was zu sagen?
Rasenmäher.
Gut. Rasenmäher und ja, hier Filme nicht vergessen. Liken, abonnieren. Überall, außer bei Patreon, Steady, weil die sind reich, die brauchen kein Geld. Aber uns könnt ihr gerne supporten.
Stimmt, die kann man gar nicht supporten. Außer wahrscheinlich mit, ihr macht das so assi mit direkt Geldspenden irgendwie.
Die,
das
geht bestimmt, Becher, ne? Nee,
gar
Becher
nix,
auf die
gar nichts. Aber fairerweise muss man sagen, der einzige Grund, warum wir es nicht machen, ist, weil wir zu faul sind, ein Konto zu eröffnen und eine GbR zu gründen.
Ach so,
und
so.
Das ist wirklich, das ist einfach der einzige Grund, wenn wir uns damit mal auseinandersetzen würden. Haben auch schon überlegt, ob wir irgendwie mal Patreon oder so machen. Aber wir sind einfach zu faul. Wir kriegen es nicht gebacken.
Das ist der Punkt.
Vollkommen legitim.
Na ja, gut.
Ja, dann abonniert und liked da trotzdem alles, was geht.
Das dürft ihr. Feedback hinterlassen geht natürlich auch ohne Geld.
Das stimmt.
Ja. Dann bis zum nächsten Mal.
Bis denn.
Tschüss. Tschüss.
Bewegt Bild Banausen.